Nach über 2 Jahren Wartezeit war es am Mittwoch endlich soweit und wir haben sie bekommen. Die Passion bei RTL. 2,5 Stunden feinste TV-Unterhaltung, ein Event, wie es im Buche steht, Live-Musik, Live-Gottesdienst fast schon. Es war einfach kompletter Wahnsinn und über diesen Wahnsinn werden wir ausgiebig sprechen. Außerdem werden wir über ein Couple-Format bei RTL Plus sprechen.
Genau, und zwar über die 3. Staffel von Couple Challenge, denn da überschlagen sich die Ereignisse. Es gibt eine Trennung, es gibt Zoff, ein vermeintliches Fake-Paar, es gibt Nudeln mit Röstzwiebeln und Ketchup und den wahrscheinlich besten Reality-Kandidaten, den man sich wünschen kann, nämlich Calvin Kleinen.
Wie gut die Reality-Kandidaten sind bei Temptation Island, das werden wir da beurteilen. Außerdem gehen wir natürlich auf die allerneuesten Theorien bei The Masked Singer ein. Und Jana darf in ihrem ersten Auftritt gleich mal auch Stimmen erraten, nämlich bei Spielsatzsieg. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone. Hallo, einen wunderschönen guten Abend für uns, guten Morgen, eventuell für euch, guten Tag, ist, glaube ich, das Allumfassende, was euch alle irgendwie einschließt. Wir befinden uns aktuell am Mittwoch um 23.05 Uhr. Das liegt daran, dass wir gerade frisch nach der Passion aufnehmen. Und deswegen wollen wir diesen kleinen Gottesdienst jetzt öffnen für euch, aber auch für meinen heutigen Gast. Sie ist zum ersten Mal hier und deswegen bin ich sehr froh, dass sie den Weg in diese Kathedrale unseres Herzens gefunden hat. Hier ist Jana.
Hallo. Es war ein schwieriger Weg, aber ich habe ihn gemeistert.
Sehr gut. Ich freue mich sehr, dass du da bist, weil wir haben ja schon 2-mal mittlerweile oder 3-mal, 3-mal glaube ich sogar schon im Rahmen des Maßinger Rates-Specials miteinander sprechen dürfen. Und eigentlich immer war der Plan, dass wir dich danach auf jeden Fall mal in die Folge nehmen. Und jetzt hat es geklappt. Also ich bin sehr froh, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Und ja, ich glaube, es waren 3-mal und 1-mal Masked Dancer, wenn ich mich recht entsinne.
Naja, aber das sind alles Erinnerungen, die schon lange zurückliegen sozusagen. Wir wollen heute uns vor allem kümmern um eine Erinnerung, die noch ganz knapp jetzt erst her ist für uns, also wirklich noch im Kurzzeitgedächtnis verankert ist. Und zwar wollen wir uns kümmern um die Passion. Die Passion war das Highlight, auf das wir uns jetzt seit Jahren mittlerweile gefreut haben. Es war ja schon für 2020 angekündigt und wir haben es im Podcast seitdem auch wirklich immer hochgehalten. Da kommt noch was, RTL plant das und so weiter, haben immer wieder diesen Cast rauf und runter erzählt, gebetet, kann man sagen. Und jetzt war es dann tatsächlich soweit. Am Mittwoch, gerade eben für uns, hat es dann tatsächlich geklappt und die Passion wurde aufgeführt mitten in Essen und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war den ganzen Tag wirklich richtig nervös. Also es war wirklich so ein Sommerhaustag oder auch so ein Dschungelcamp-Tag. Wie ging es dir am Tag heute?
Ja, ich habe tatsächlich vorher noch gedacht, nachdem man jetzt irgendwie 2 Jahre drauf gewartet hat und man das Gefühl hatte, mit der Zeit wurde dieser Hype auch immer so ein bisschen größer, weil man sich immer noch nicht vorstellen konnte, was die jetzt eigentlich daraus machen. Kurz war ich ein bisschen verängstigt, weil ich dachte, nachher ist es einfach langweilig und man hat dann überhaupt nichts dazu zu sagen, aber ich habe mich geirrt.
Es hatte die große Gefahr, dass es halt wirklich dann doch nicht so geil wird, wie wir uns alle irgendwie vorstellen, sodass es einfach so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückbleibt. Aber ganz ehrlich, jetzt nach diesen 2,5 Stunden waren es ja fast, muss man wirklich sagen, also ich kann wirklich sagen, es ist nochmal eine Spur absurder gewesen, das tatsächlich jetzt auch zu sehen. Mit den Leuten, die wirklich in diese Rollen schlüpfen, mit diesem unfassbaren Setting, dieser Location und Thomas Gottschalk als Erzähler. Also es hat meine Vorstellung wirklich übertroffen und ich war so begeistert, wie ich erhofft hatte, dass ich würde.
Ja, ich glaube, das ist die allgemeine Stimmung bei diesem, man kann es fast TV-Experiment nennen. Also es hat einen so ein bisschen sprachlos zurückgelassen, aber irgendwie auch, es war so zwischendrin. Man dachte sich irgendwie so, okay, das ist jetzt irgendwie das Krasseste, was ich je im Fernsehen gesehen habe, aber auch irgendwie das Trashigste, was ich je im Fernsehen gesehen habe.
Es vereint halt diese beiden Welten, so Trash, aber auf der anderen Seite halt so mega aufwendig produzierter Trash so. Und das ist halt so ein Widerspruch, der hier aufeinander trifft. Also man hat hier gefühlt ganz Essen gebietet, also vom Fastfood-Restaurant bis über den ganzen Dorfplatz natürlich, dann dieser ganze Weg, den dieses Kreuz da entlang marschiert ist, dieses aufwendige Casting von den Leuten, die dieses Kreuz getragen haben, diese Schar an Leuten auch, die da dafür versammelt wurde. Eine Punktlandung, alles, was so Timing angeht auch und sowas. Also es war ja unfassbar gut produziert, das muss man einfach mal sagen. Also es gab ja keine größeren technischen Pannen. Es gab einmal die Situation, dass der Kameramann so ein bisschen straucheln geraten ist oder sowas. Aber ansonsten war das ja eine rundum, das ist ja das erste Mal, aber eine rundum perfekt produzierte Produktion, muss man sagen.
Ja, und das macht das Ganze aber auch irgendwie noch so ein bisschen absurder, weil man sich denkt, wie viel Geld, Mühe, Zeit, Aufwand die da reingesteckt haben in die Proben, um das alles aufzubauen und all die Menschen, die daran beteiligt waren und auch der Cast. Es ist ja jetzt nicht so, als hätten sie da irgendwie die letzten Trash-Pommies zusammengesammelt. Das sind ja wirklich auch Leute, die man kennt, die sich jetzt wahrscheinlich auch nicht für alles hergeben. Und tatsächlich, also ich meine, das war sogar um Punkt halb zu Ende. Ich bin fest davon ausgegangen, dass die überziehen. Aber es hat geklappt mit Werbung, mit der Technik. Keine größeren Pannen, keine Texthänger. Sogar das Kreuz ist heil angekommen an dieser Riesenbühne. Also es war schon beeindruckend. Und deswegen ist das Ganze ja auch, weil es ja trotzdem irgendwie so trashig war, ist es halt umso seltsamer, dass man da so eine riesige, beeindruckende Produktion auf die Beine gestellt hat, die aber gleichzeitig so einen extremen Trash-Appeal hat.
Ja, also es ist ja so, dass auf jeden Fall diese Produktion ja auch aus Holland kommt und da jetzt schon seit Jahren einfach aufgeführt wird und die Holländer ja auch mit an dieser Produktion gearbeitet haben jetzt. Also dadurch kam es wahrscheinlich auch zustande, dass das Ganze so schon mal gemacht wirkte, ne? Also dass es einfach einen gewissen Erfahrungsschatz schon hatte, auf den die zurückgreifen konnten. Und das hat man schon gemerkt und das war auch gut dann letztendlich für das Format. Und ist jetzt bei mir, wir können dann gleich nochmal zum Fazit dann am Ende nochmal kommen, aber schon so, dass ich mir wünschen würde, dass es das nicht nur einmal gäbe. Yeah. Also man hat jetzt schon nochmal Hunger bekommen, weil jetzt mit diesem Erfahrungsschatz und wenn das jetzt auch, also Anja Rützel und sowas ist ja auch, glaube ich, vor Ort, macht eine Reportage drüber, hat die bestimmt jetzt zu dem Zeitpunkt schon veröffentlicht und so. Mhm. Und die Medien werden dann natürlich darüber berichten und hoffentlich auch nicht zu spöttisch, also es wird natürlich spöttisch sein, aber es wird jetzt nicht, ich glaube nicht, dass es diese Katastrophe sein wird in der Medienlandschaft, so wie kann man das produzieren, wie kann man dafür Geld in die Hand nehmen und so weiter. Also Thomas Lückerath, der Chef von DWDL, hat das auch schon getwittert, ja klar, Häme und Spott, aber ihr habt ja alle zugeschaut und so, und so ist es ja bei mir dann am Ende auch. Also ich würde auch sagen, es hat einen wirklich ja auch nicht gelangweilt, also es war zu keiner Sekunde finde ich langweilig, es hatte auch keine Längen so richtig, also es ging da wirklich richtig zackig durch. Und jetzt sind wir schon sehr tief drin in der Kritik. Wir gehen mal, wir haben sowas noch nie besprochen, deswegen weiß ich gar nicht, was jetzt am schlauesten ist. Ich würde sagen, wir gehen noch mal ein bisschen chronologisch auch durch den Abend durch, weil es war ja auch wirklich so, dass man von Anfang an, also wirklich von Anfang an der ersten Sekunde der Vorstellung des Casts gleich mal einfach perplex war, weil da schon genau das eigentlich eingetroffen ist, was wir uns erwartet hatten. Also quasi ernsthafte SchauspielerInnen nehmen hier einen Platz ein oder eine Rolle ein, die erstmal total wahnsinnig ist, so und vor allem auch in so Alltagsklamotten und so, dann stand halt Henning May da in diesem Rathausfenster da drin für 30 Sekunden gefühlt.
Mit dem Telefon am Ohr
und Mark Keller hat es richtig gefühlt, diese Rolle aus Judas von Anfang an, also von Sekunde 1 hat man gedacht, der ist schon 10 Jahre Method Acting für Judas drin. Und genau das hat man ja quasi erwartet oder hat man gehofft, dass es wirklich so eine komplett ernste Nummer wird von den SchauspielerInnen her.
Ja, aber ich fand es schon beeindruckend, weil man halt gemerkt hat, die nehmen das wirklich alle super ernst, was sie da machen und haben sich da auch offensichtlich lange drauf vorbereitet, haben da jetzt auch Bock drauf. Die machen das nicht so von oben herab, nicht so dieses, ich weiß, es ist jetzt totaler Quatsch, was wir hier machen, sondern ich gehe da jetzt mit einer Ernsthaftigkeit ran und wir wollen jetzt zusammen eine moderne Version von Jesus Kreuzigung erzählen. Auch wenn man das so ausspricht, klingt das irgendwie super seltsam. Aber es ist halt so.
Also ich hätte es zum Beispiel nie gekonnt, quasi, wenn ich da angefragt werden würde und hier mach mal den Jünger. Wahrscheinlich würde man es mir eben deswegen auch nicht abnehmen, diese Rolle, weil ich eben ständig mich fühlen würde wie, haha, ich bin in der Passion und kann das alles nicht ernst nehmen. Und deswegen finde ich es auch so toll, wie gesagt, von allen Beteiligten, dass sie das so gemacht haben, weil letztendlich haben sie sich da in den Dienst von uns gestellt und haben sich mit Ansage eigentlich lächerlich gemacht, aber halt auch uns unterhalten. Und das ist halt eine coole Leistung von allen Beteiligten, wo man wirklich sagen muss, Dankeschön. Also danke für diesen schönen Abend, für dieses Experiment, was es ja war. Aber jetzt genau, gehen wir nochmal durch. Also die Vorstellung des Casts haben wir gehabt. Das war also schon am Anfang genau das, was wir erwartet haben. Und man wusste, das wird einen jetzt zumindest nicht enttäuschen, es würde jetzt nicht in eine Richtung gehen, die jetzt einfach komplett an dem vorbeigeht, was wir dachten, was es wird, also irgendwie witzig und peinlich. Es ging dann eben los mit ein Hoch auf uns in der Straßenbahn oder im Bus und danach natürlich sofort ins Shopping Center, was, glaube ich, die erste Location war, die auf jeden Fall schön war. als Jesus und Petrus im Duett auf der Rolltreppe hier standen und neben dem Saturn ihr erstes Lied singen durften.
Ja, aber auch die Szene mit den beiden Kindern, die unbedingt ein Selfie mit Jesus machen wollten, wo dann Judas dazwischen gegangen ist und sie abhalten wollte, das war auch schon ganz großes Kino.
Es muss ja allen Beteiligten von Anfang an klar gewesen sein, dass es nichts anderes werden kann mit dieser Technik oder mit dieser Art und Weise, das zu filmen. Es kann ja nur ein bisschen Billo wirken, ne? Wenn du da mit einer beweglichen Kamera stehst und dann irgendwie diese Szene überblicken willst, wie dann irgendwie Reaction-Shots auch eingefangen werden von dieser ganzen Jünger-Crew da, die natürlich auch immer overacten müssen, weil sie sich natürlich, du hast nicht für jeden diese Einzeleinstellung, diese Close, die ins Gesicht geht, sondern du musst es eben alles noch übertriebener darstellen, weil es einfach diese eine Möglichkeit gibt, diese Szene zu spielen und dann musst du einfach abliefern. Aber es haben alle, finde ich, in so einem Maße gemacht, dass man jetzt nicht das Gefühl hatte, das ist jetzt hier mitten im Leben, sondern das ist irgendwie so, es war für mich so ein bisschen X-Faktor-mäßig, so das Schauspiel, oder?
Also man hat natürlich auch gemerkt, dass da so ein bisschen qualitative Unterschiede waren, sage ich mal. Also man muss halt sagen, ich finde, Alexander Klavs hat halt echt gut gespielt und gesungen. Und ja. Laith Eldin fand ich jetzt auch eigentlich ganz überzeugend als sein geheimen Lover oder vielleicht auch nur sein Bro, man weiß es nicht. Klar, da sind dann andere, die dann manchmal so eine Anna-Karina Wojcik heißt sie, glaube ich, oder ein Stefan Ross, die dann dazwischen sitzen, wo man dann merkt, die wirken dann schon ein bisschen nicht direkt wie Fremdkörper, aber die sitzen dann da und lächeln nett in die Kamera und haben halt wahrscheinlich vor ein paar Stunden ein bisschen Schauspieltraining bekommen und fällt dann natürlich so ein bisschen ab im Vergleich. Aber auch das hat irgendwie alles gut zusammengepasst.
Einen, den ich so ein bisschen vermisst habe oftmals, der hat dann einmal gesungen, und zwar Prince Damien, ne? Der hat einmal kurz singen dürfen, aber ansonsten war er nicht viel zu sehen.
Nee, große Enttäuschung. Der hätte bestimmt auch noch ganz gut ein paar Szenen rübergebracht. Ich fand auch Nicolas Puschmann, der Prince Charming, war ja auch mit dabei. Und ich hatte jetzt gesehen bei Instagram, der hat irgendwie monatelang Vocal Coaching bei Juliette Schoppmann gehabt und hat irgendwie eine Zeile gesungen. Ich meine, vielleicht kommt noch eine Single von ihm im Nachgang, wer weiß. Aber da hatte ich jetzt gedacht, da kommt noch ein bisschen eine größere Rolle am Ende bei raus.
Also die Jünger werden uns auf jeden Fall noch weiter beschäftigen. Es ging dann aber weiter erstmal zu den Kreuzträgern, was ja, also das war ein bisschen, glaube ich, mein Highlight, weil es einfach, also erstmal war es ja so, dass das Nasan Eckes es hätte machen sollen. Es gab in der Woche Schlagzeilen von der Bild-Zeitung, dass Nasan Eckes gekündigt haben soll bei RTL. Es hat dann irgendwie DWDL nochmal genauer recherchiert und die haben nachgefragt. Stimmt wohl nicht, dass Nasan Eckes gekündigt haben soll, aber irgendwas scheint wohl dran zu sein, dass es irgendwie alles nicht mehr so ganz heiter ist, gerade zwischen Nasan Eckes und RTL. Auf jeden Fall war sie nicht da, sondern es war Annette Möller, die hier dann also als Außenreporterin quasi da ständig neben diesem Kreuz hergelaufen ist, dass dann wirklich Leute getragen haben, die alle, also wirklich alle fast, die wir da gesehen haben, hatten irgendeine besondere Geschichte, warum sie dieses Kreuz jetzt tragen. Und es ging eben gleich mal los mit David, der gleich mal über seine Tochter geweint hat. Dann gab es eine Frau, das war, glaube ich, mein Highlight, die ihre spirituelle Erweckungsgeschichte quasi erzählt hat hier. Die hat nicht groß zu tragen gehabt, muss man jetzt nochmal ganz klar sagen.
Sie hatte auch schon ein schweres Schicksal zu tragen, da muss sie ja nicht auch noch das Kreuz tragen. Also,
es ging dann direkt weiter ins, ich habe einfach mal geraten, dass es ein Vapiano ist, aber es sah so ein bisschen aus wie so ein typisches Restaurant, was jetzt irgendwie so am Hauptbahnhof oder sowas ist, so jetzt nicht McDonald's-mäßig, sondern eher so ein bisschen so drüber.
Mit dem schönen Spruch an der Wand. war da irgendwie, you can cry here if you want to oder sowas?
Ja, das war dann eben auch der erste Auftritt von Prince Damien. Ne? Es endete dann aber mit der legendären Szene, dass Mark Keller, aka Judas, abgeführt wurde im Polizeiauto, was mich dann auch gewundert hat, wie man die Polizei, also klar, die mussten ja auch mitarbeiten an der ganzen Nummer und Sicherheit leisten, aber es war ja nicht der einzige Auftritt der Polizei an diesem Abend, sondern die kam später nochmal mit einer größeren Mannschaft da an und mit drei Autos, glaube ich, dann später. Also die haben schon einiges auch mitgearbeitet an dem Abend. Also die Polizei war hier auch dabei. Und es war leider eine verpasste Chance, finde ich, dass man hier nicht auf irgendwelche bekannten PolizistInnen nochmal zurückgegriffen hat. Jetzt im RTL-Kosmos hätte man eben machen können, dass Erdoğan Atalan und so von Cobra 11 nochmal vorbeischauen oder sowas. Oder eben, dass man gleich Niedrig und Kuhn holt von Sat.1.
Das war eines der Highlights, finde ich sogar, weil da hatte quasi jeder der Jünger nochmal so seinen kleinen Moment und war dann nochmal zu sehen. Und natürlich war es halt auch irgendwie lustig, wie Jesus Klavs mit zwei Currywürsten und einen Haufen Fladenbrot da ankommt und ständig allen die Schultern massiert. Und ich finde, Mark Keller, der ja sowieso sehr drin in seiner Rolle war, hat das auch noch sehr gut rübergebracht, als dann Jesus mit gestrengem Blick sagte, einer von euch wird mich verraten. Ich habe auch das Gefühl, er hat sich optisch mittlerweile so ein bisschen, auch ohne Kostüm, in den Dornteufel verwandelt.
Ja,
so, so auf diese zusammengekniffenen Augen, die Lippen zusammengepresst. Also sind quasi ein und dieselbe Person. Es ist beeindruckend. Also ich meine, der war wirklich, glaube ich, mein großes Highlight in dieser ganzen Produktion.
Neben den ganzen Cameo-Auftritten, zu denen wir da gleich noch kommen, also wir hatten schon recht früh am Abend dann den Cameo-Auftritt von Rainer Kallmund und von Nelson Müller, die kurz einen verdutzten Moment da hatten, da in diesem Brötchenstand oder was es da war, als Kallmund, der ja glaube ich schon angekündigt war 2020, der damals noch natürlich wesentlich breiter war, sage ich jetzt mal, mittlerweile eigentlich kaum mehr für diese Rolle in Frage kommt, so, also mit Ausnahme eben seiner Vergangenheit, aber für die Rolle des da am Imbissstand sitzenden alten Mannes, der dann kurz mal verdutzt sich da umdreht, war ja eigentlich fehlbesetzt, muss man mit heutigem Verständnis sagen, aber er hat das hier relativ gut rübergebracht, diesen einen Blick, den er aufsetzen musste.
Dieser verdutzten Blick, wo man sich fragte, war es jetzt, weil er nicht gezahlt hat oder weil er gerade Jesus gesehen hat?
Ja. Es war eine Mischung aus beiden auf jeden Fall. Und Nels Müller, ich dachte auch, dass er singen darf, weil Nels Müller ist ja auch ein Sänger, ne?
Ja, ja,
wie wir
klar
wissen. Aber er durfte auch nicht singen, hat mich auch ein bisschen überrascht. Ein
bisschen verschenkte Chance, weil ja irgendwie jeder seinen kleinen Auftritt hatte, fast. Aber na gut, war halt nur ein Cameo-Auftritt und haben sie die Chance leider verschenkt. Naja. Es ist auch irgendwie ganz witzig, wenn man das auf einmal so auf einer Bühne sieht. Vielleicht ist es ja auch Material für künftige Religionskurse in der Schule.
Man das Boah, Ganze ich würde es sofort machen. Wenn ich Lehrer wäre, sofort einfach mal 2,5 Stunden die Passion einfach anmachen. Und bitteschön, hier ist euer Religionsunterricht.
Würde mich nicht wundern, wenn das vielleicht tatsächlich Hausaufgabe über die Osterferien von einigen Lehrern war.
Es ging weiter mit wirklich einem absoluten Highlight an diesem Abend, und zwar Mark Keller wieder mal als Judas singt durch den Monsun. Das war also sowohl was die Location angeht, als auch was die ganze Beleuchtung angeht, was auch wieder das Acting von Mark Keller angeht, was den Song angeht. Also es war einfach eine wahnwitzige Performance. Das war einfach die Passion 2022, so dieser Auftritt. So, das war einfach alles kulminiert innerhalb dieses Auftritts, was die Passion so geil gemacht hat im Vorhinein, aber was es dann auch währenddessen so geil gemacht hat. Also was um alles in der Welt hatte dieser Song jetzt mit der Jesus-Geschichte zu tun, als auch die... Das hat sich auch nicht erklären können.
Nee, es war auch, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich muss einen Tweet dazu schreiben, aber was soll man dazu noch schreiben? Das ist nicht in Worte zu fassen. Ich dachte auch so, als diese Szene kam, wo er auf diesem Dach lag und über die Stadt gefilmt wurde und man sich dachte, das sieht halt irgendwie richtig fett produziert aus und was kommt jetzt wohl für ein Song? Und dann kamen die ersten Takte und man dachte sich, Warum?
Mich würde ja wirklich mal interessieren, was sagt die Kirche zu dieser ganzen Show? Ne? Also sind die dankbar, dass die eben genau das gemacht haben, dass sie eben diese Geschichte in die Gegenwart geholt haben, dass natürlich auch diese ganzen Werte, das christliche Weltbild und so, dass die alle nochmal irgendwie so präsent wirken, jetzt 20.15 Uhr bei RTL? Oder sagen die, wir wurden da irgendwie falsch dargestellt, das ist alles irgendwie popkulturell völlig verweichlicht und das ist alles völliger Quatsch, was ihr da erzählt habt. Also mich würde wirklich mal interessieren, irgendwie so ein YouTube-Video, A Priest Reacts to the Passion 2022, so, das will ich sehen eigentlich. Also was sagt die Kirche, was sagt ein Pfarrer dazu, was hier verbrochen wurde eventuell oder was hier passiert ist. Ich habe vor allem bei Judas eben das Gefühl gehabt, dass man ihn so ein bisschen, also fast so als Anti-Helden so irgendwie darstellen wollte, ne? Also als einen so, der irgendwie mit sich ringt und der irgendwie auch irgendwo dann noch ein nachvollziehbarer Charakter ist, aber das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Acting von Mark Keller, der das irgendwie so gut rübergebracht hat oder so überzeugend oder so krass rübergebracht hat, dass der halt eine echte Person war, der aus irgendwelchen Motiven gehandelt hat, die jetzt nicht so ganz erklärt wurden, aber irgendwie hatte man das Gefühl, der wurde ein bisschen menschlicher, als er davor war. Jetzt so, wenn man nur Judas hört, dann denkt man immer, schlimmster Mensch der Welt, aber irgendwie, ne, bleibt es so ein bisschen was hängen. Ja, Judas, da würde ich gerne mal nochmal so ein RTL-Filmfilm darüber
sehen. Ja, es gibt doch, ich meine, es gibt so viele Theaterstücke über Judas. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Figur, die viele Leute interessiert, weil Judas ist ja einfach der erste Anti-Held der Geschichte, wenn man das so sagen möchte. Aber ich finde, er hatte sich auch schon am Anfang so ein bisschen Mühe gegeben, Judas so ein bisschen als unsympathisch, unnahbar darzustellen, als er zum Beispiel die armen Kinder von Jesus fernhalten wollte und immer dieser leicht grimmige Blick und...
Dann ging es erstmal in den Wald, natürlich. Der Wald war auf jeden Fall auch ein geiles Setting, muss man sagen. Also auch fett ausgeleuchtet, fett produziert. Mhm. Und auch wie schnell hat man die da bitte in diesen Wald gefahren? War das ein echter Wald oder was war das?
Keine Ahnung. Also ich habe nur auf Twitter von einigen Ortsansässigen gelesen, die sich eben so gefragt haben, wie schaffen die das? Es kann eigentlich gar nicht sein, dass sie diese Distanzen innerhalb dieser Zeit irgendwie... geschafft haben, aber
Hyperloop, die ersten Experimente liefen während der Passion, glaube ich. Also unfassbar. Also das war wirklich, glaube ich, aber also ich habe es auch gepostet bei Twitter. Es war doch offensichtlich angelehnt an Harry Potter, Heiligtümer des Todes Teil 2, oder? Es ist doch offensichtlich der verbotene Wald. Es gibt sogar die Szene mit drei Leuten, die quasi hinter ihm stehen, so ähnlich wie beim Stein der Auferstehung und so. Also es war für mich, also optisch super nah an Harry, gibt's jetzt Voldemort quasi ergeben und so und geht da jetzt hin, um quasi sein Schicksal zu akzeptieren. Und es war ja auch so in der Geschichte, dass Jesus jetzt quasi für sich die Entscheidung getroffen hat, sich zu opfern.
Ja, ich habe aber auch, mein erster Gedanke war, als ich diesen stark ausgeleuchteten Wald gesehen habe, dachte ich, gleich spielen Vampire Baseball. Aber dann kam die Harry Potter Assoziation auch so langsam durch. Aber es ist vielleicht einfach, dass sie das Bild vielleicht so leicht davon haben inspirieren lassen. Obwohl man natürlich auch sagen muss, Harry als der Auserwählte, Jesus als der Auserwählte. Ich sehe da schon ein paar Parallelen. Ja.
Diejenige, die abgekupfert hat, war erstmal wahrscheinlich J.K. Rowling, aber dann optisch, finde ich, hat man sich hier schon, glaube ich, Anleihen genommen. Also das sah wirklich so ähnlich aus, finde ich. Mhm. Und dann eben das Lied von Alexander Klavs, ist da jemand? Also ganz stark an der Stelle.
Ja, also man muss halt sagen, der ist echt ein guter Sänger.
Ja, da kann man nichts dagegen, sagen. Ne? Also Mülli Müller hat hier wirklich abgeliefert, muss man sagen.
Best of Mars Singer heute live auf RTL als die Passion. Da weiß man auch gleich, wer in der nächsten Staffel wahrscheinlich gecastet wird und hinter den Masken stecken könnte.
Auf jeden Fall gingen wir dann wieder recht schnell zurück zu Mark Keller, Judas, der hier mit der Polizeieskorte ankam. Und Jesus hat ihn mit Tränen in den Augen in Empfang genommen und hat quasi ihm mit offenen Armen trotzdem empfangen, obwohl er ihn hier verraten hat und so. Das war dann natürlich die große barmherzige Geste hier des Abends und trotzdem dann auch natürlich die entsetzte Reaktion seiner Jünger, was dann super geil war. Dieses kurze Handgemenge, was man da auch inszeniert hat. Also diese Leute, die dann aber auf diese Polizeikette dazugestürmt sind und musste dann zurückgehalten werden. Aber dann wurde Jesus natürlich sofort in Polizeigewahrsam genommen und er wurde in den Gefangenentransport geliefert.
Das war ja auch ein Highlight, auf wen er dann in diesen Gefangenentransporter traf. Joe Gerner, der sowieso immer im Knast steckt. Es gab doch gerade bei GZSZ tatsächlich eine Story, wo Joe Gerner im Knast war, oder? Ne?
Ja. Aber jetzt hier saß er natürlich mit der Knast-Schauspielerin schlechthin, Kathi Karrenbauer. Hier
Walter ist immer noch nicht aus dem Frauenknast entkommen.
Nee, auf keinen Fall. Und die saßen hier beide im Gefangenentransport, kurz mit Jesus. Das war einfach, also das ist dann auch natürlich so 100% RTL, die letzten 20 Jahre oder 30 Jahre RTL zusammengefasst hier, sitzen hier drin, der DSDS-Sieger mit Kathi Karrenbauer, natürlich Frauenknast und so hinter Gittern und natürlich der GZSZ-Schauspieler schlechthin. Das ist einfach so, also RTL saß quasi in diesem Gefangenentransport, das war wunderbar. Also dieses Cameo ist mega gut aufgegangen, habe ich das Gefühl gehabt.
Ich habe die ganze Zeit mich ja schon gefragt, weil man wusste ja schon vorher, dass Wolfgang Barrow und Kathi Karrenbauer Cameo-Rollen übernehmen werden. Und ich hatte mich schon die ganze Zeit gefragt, wann kommen die denn jetzt endlich? Und dann waren sie endlich, als die Tür zu dem Transporter aufging, ging auch mein Herz auf.
Sehr schön gesagt, das kann ich ganz genauso unterschreiben. Dann hat sich das Herz aber lieber wieder ein bisschen verschlossen, als dann RTL sich entschieden hat, es ist doch eine gute Idee an diesem Abend der großen Werte, der großen Normen hier, wir diskutieren über Wahrheit und Krieg und Frieden und so weiter und jetzt kommt nächstes Lied, Xavier Naidoo natürlich und dann später nochmal auch Andreas Gabayé, der glaube ich am vergangenen Wochenende erst einen kurzen Ausfall hatte bei der Giovanni Zarella Show, ne, als er da irgendwie sich gegen Masken irgendwie geäußert hat. Hast du es gesehen?
Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe davon gehört und hatte mich auch gewundert, warum der eigentlich noch im Fernsehen auftreten darf. Warum? Ich meine, der hat ja schon öfter mal so ein bisschen fragwürdigere Sachen geäußert und irgendwie wurde das bei ihm nie so stark diskutiert in der Öffentlichkeit wie jetzt bei gewissen anderen Personen. vielleicht haben sie sich bei Xavier Naidoo auch gedacht, das ist ja ein Song von den Söhnen Mannheims, glaube ich. Und kein Solo-Song von ihm, soweit ich weiß. Dass sie sich da vielleicht mit ein bisschen rausreden, aber na gut. Ich meine, wenn man bedenkt, RTL waren die ersten, die Xavier Naidoo quasi rausgeschmissen haben. Wenn das Lied halt gut gepasst hat, das war vielleicht einfach nur die Intention dahinter, aber ich finde es jetzt auch nicht so gut.
Ich finde aber, dass keiner der Songs so richtig gut gepasst hat, ehrlicherweise. Also welcher Song hat denn jetzt richtig geil gefasst, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich irgendwie biblisch angehaucht, außer alles, was der Graf macht, was sowieso irgendwie einen biblischen Hintergrund hat wahrscheinlich. Nee, also ich war hier immer eh so ein bisschen perplex mit den Songs, aber irgendwie hat man jetzt auch nicht so genau zuhören müssen wahrscheinlich, worum es denn im Text geht.
Ne? Nee, grundsätzlich, ich finde den Ansatz ganz cool eigentlich, dass sie gesagt haben, wir nehmen jetzt nicht christliche Popsongs. Kirchenlieder gibt es ja auch genügend, dass sie jetzt nicht gesagt haben, wir nehmen die und arrangieren die ein bisschen moderner, sondern wir nehmen irgendwelche Chartsongs und spielen die jetzt hier ein, die lose zu der Szene passen. Aber ich fand, muss ich auch sagen, bei der Musik fand ich die Songs auch viele nicht so schön arrangiert. Also sie haben Popsongs teilweise einfach noch poppiger und ein bisschen seichter gemacht. Das war jetzt nicht mein Lieblingsteil der Passion, sage ich mal.
Nee, ich glaube wirklich auch, dass die Musik eher so Mittel zum Zweck war. Also manchmal eben auch als Trainer wirklich fungiert hat, im Fall von Maria. Ist für die Geschichte jetzt nicht so den großen Mehrwert hatte, mit Ausnahme halt von so Charaktermomenten eben, bei Judas dann so oder auch bei Jesus dann. Aber ansonsten war mein Fokus schon auch auf den Schauspieleinlagen. Das war schon natürlich das Highlight. Und auf den Erzählelementen von Thomas Gottschalk, der auch nicht so viel zu tun hatte, wie man anfangs dachte. Ne? Also es war eher so auch so ein Trenner oder, aber das hat dann eigentlich ganz gut gewirkt. Also er hat sich jetzt nicht so in den Vordergrund gespielt, wie man jetzt irgendwie dachte. So, man hat auch schon bei RTL gesagt, der wird sich auch an ein Skript halten, was man bei Gottschalk jetzt immer nicht erstmal erwarten dürfte. Aber hat er auch durchgezogen. Ne? Also ist jetzt nicht irgendwie da durch irgendwelche Gottschalk-artigen Aussagen aufgefallen, die jetzt sich so total in den Vordergrund gedrängt hätten.
Nee, also da war jetzt auch Alexander Klavs mehr touchy mit seinen Kollegen als Thomas Gottschalk. Aber er hat vorher, hatte ich noch gelesen, dass Thomas Gottschalk meinte, er hat sich auf keinen Job, keine Rolle seit Jahren so intensiv vorbereitet wie auf die des Erzählers bei Die Passion. Aber dafür, dass da so viel Vorbereitung drin steckte, kam da letztendlich gar nicht so viel. Also
ja, aber ich glaube halt, die Vorbereitung ist wirklich, sich mental wochenlang darauf vorzubereiten, ich darf hier nicht improvisieren und ich darf hier nicht vom Skript abweichen. Ich darf auch keine Gags über diese Geschichte an sich machen, weil es soll alles diesen ernsthaften Anstrich haben wahrscheinlich. Also wahrscheinlich irgendwie Zen-Kloster 4 Wochen eingeschlossen, damit er das jetzt hier so rausbringt.
Also, Thomas, kein Spruch übers Gendern. Och, Mann.
Ja, kein Gender-Gaga. Genau. Ja, also ich glaube wirklich, dass das sein größtes Problem war an diesem Abend. Und dann gab es eben, also finde ich auch eine geile Sache nochmal am Ende, diese Sache mit ja, Barnabas oder Barabbas, heißt er Barabbas, nicht Ronald Barabbas Schill.
Nee. Ich dachte auch immer so, das Einzige, was ich mit Barnabbas verbunden habe, ist Ronald Schill. Aber ich glaube, er heißt tatsächlich Barnabbas, oder?
Herr Semmelrogge, ne? Martin Semmelrogge kam hier nochmal raus und man dachte erstmal, dass er der Einzige ist an diesem Abend, der nicht in seiner Rolle ist sozusagen. Also, dass er nicht Schauspieler, sondern einfach so ein bisschen, haha, ich bin hier gerade bei Die Passion, schaut mal. Irgendwie hat es ja dann doch irgendwo gepasst, aber es war schon er ist so ein bisschen rausgefallen mit seinem Acting irgendwie, ne?
Ja, es war sehr ungewohnt. Man hat sich jetzt gefragt, ist er wirklich Martin Semmelrogge, der irgendwie Spaß auf der Bühne hat? Gehört das nicht zur Show? Es sah manchmal so aus, als würde er einfach auch so das Publikum grüßen irgendwie. Ja. Aber das gehörte halt natürlich auch so ein bisschen dazu. So dieses, er spielt mit dem Publikum und das Publikum will dann halt auch, dass er gerettet wird und nicht Jesus. Und in dem Sinne passte es schon ganz gut da rein, auch wenn es im ersten Moment erstmal so ein bisschen irritierend war.
Weil hier die vierte Wand gebrochen wurde, ne? Also es wurde einfach hier dann auf einmal, das wurde auch nicht angekündigt, sondern auf einmal hat das Publikum mitgemacht und man war erst überrascht, dass die einfach eingeweiht waren. Also das Publikum, das da an diesem Burgplatz stand, hat auf einmal eben mitgegrölt und war hier Teil der Performance auf einmal, was natürlich irgendwo cool war, aber es war einfach nicht angekündigt und man hat das nicht so gewusst als TV-Zuschauer. Aber das Ganze wurde auch eingeleitet durch die wahnsinnig tolle Performance von Alexander Klavs und Henning Baum, den ich jetzt zum ersten Mal als Pontius Pilatus so richtig aufgetreten ist und dann auch gesanglich, sagen wir mal, an das Quokka damals angeschlossen hat, würde ich sagen. Ne?
Sagen wir es so, wenn ich jetzt nicht gut singen würde, würde ich ungern ein Duett mit Alexander Klaws singen. Dann wäre das
hat er ja auch nicht, er hat gesprochen deswegen.
Ja, er hat halt seinen Text weiter aufgesagt, er ist halt Schauspieler durch und durch, was will man machen? Ich hatte vorher noch ein bisschen Angst, weil zuletzt hatte Henning Baum ja ein bisschen schrägen Live-Auftritt bei Let's Dance hingelegt. Ja, er sollte den Umschlag holen, das war halt eine Promo-Aktion für Der König von Palma, heißt es, glaube ich.
Ja.
Und Viktoria Swarovski fragte ihn dann halt so Sachen wie, willst du nicht hier mal auch mitmachen und was hast du denn für Tipps für die Kandidaten? Und er dann irgendwie so, immer alles geben. Und es war halt irgendwie, er wirkte irgendwie komplett out of space, so ein bisschen. Deswegen, als ich ihn am Fenster hab stehen sehen in der ersten Szene, dachte ich, oh, das könnte wieder interessant werden. Aber er war dann ja einfach nur voll drin in der Rolle. Also er hat ja einfach wirklich nur seine Rolle gespielt.
Ja, und am Ende, das große Finale natürlich, das leuchtende Kreuz, kam irgendwann an am Burgplatz und Henning Baum durfte erstmal dann minutenlang erklären, wie jetzt genau der medizinische Prozess der Kreuzigung, was da genau abstirbt und wie man dann aus dem Leben scheidet und wie das alles funktioniert. Was relativ grafisch war.
Ja, im Hintergrund noch dieses Bild von der Hand mit dem Nagel drin. Ja. Es war ein guter Ersatz dafür, dass man Alexander Klaws nicht live kreuzigen konnte.
Das ist natürlich schon interessant, ne, dass man am Ende eben nicht die Kreuzigung oder zumindest, man hätte erwarten können, dass er sich vielleicht so drauflegt auf dieses Kreuz.
Ja,
so, das hätte ich erwartet.
Ich dachte eigentlich auch, er legt sich so zum großen Finale auf das Kreuz und singt halt noch einen Song und dann ist Schluss. Aber nee, es wurde dann noch ein bisschen anders gemacht, fand ich eigentlich dramaturgisch, aber auch ganz, ganz nett. Übrigens sehr lustig, irgendwann hat Henning Baum ja gesagt, führt ihn ab. Und ich habe die ganze Zeit verstanden, er sagt Viertel nach. Und ich guckte so auf die Uhr, hey, es ist erst 10 nach.
Ist auch schön, dass die Protagonisten ständig die aktuelle Uhrzeit durchgeben.
Ja, damit man genau weiß, wie lange geht das noch? Wie lange muss ich noch durchhalten? Aber als es dann tatsächlich halb war, war ich überrascht, dass es tatsächlich einfach vorbei ist.
Ja, weil es halt so kurzweilig war einfach. Also es war wirklich so, dass man jetzt nicht dachte, oh Gott, jetzt komm, mach mal hin jetzt, sondern es ging einfach auch, weil es kaum Werbungen gab, muss man sagen. In der ersten Stunde gab es eine Werbung, glaube ich, die einfach eine normale Länge hatte. Aber ansonsten ging das einfach relativ reibungslos durch und man hat nicht das Gefühl gehabt, das ist jetzt die große Vermarktungsnummer, wie jetzt zum Beispiel The Masked Singer, ne? Also wo man die ganze Zeit irgendwie den Duplo-Typen oder irgendwie das Hanuta-Männchen da durch die Show hat tanzen sehen oder irgendwie den Airman-Tiger oder so. Sondern das war einfach eine relativ straighte Show, die auch eine Show sein sollte und nicht eine große Werbeveranstaltung, also zumindest beim ersten Mal.
Ich glaube, ich hätte es aber auch seltsam gefunden, weil ich glaube, man war da vielleicht auch ein bisschen vorsichtig jetzt so bei der Premiere, dass man nicht sagen wollte, gleich wird Jesus gekreuzigt, nach einem kurzen Spot von nur 15 Sekunden sind wir wieder für sie da. Das konnte man wahrscheinlich jetzt noch nicht bringen.
Eine SMS mit dem Stichwort Geld an die 40-400.
Wer hat Jesus verraten? Judas oder Mark Keller? Rufen Sie jetzt an.
Oder ein stinkendes Handtuch oder so. Schlag uns da und sowas. Das ist ja dann immer so eine Auswahlmöglichkeit. Ja, also das ist vielleicht abschließend noch. Also wir wünschen uns definitiv eine Fortsetzung, glaube ich. Wir beide auf jeden Fall. Und ich glaube auch Twitter hätte nichts dagegen, sowas nochmal zu zelebrieren. Es war schon ein Fest, ein rituelles religiöses Fest, was jetzt nicht irgendwie auf das Christentum zurückzuführen ist, sondern einfach, was die Religion Live-Fernsehen nochmal hat aufleben lassen, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Es war ein bisschen wie das Wetten, dass der Neuzeit, so ein bisschen, weil man das Gefühl hat, da sind wirklich alle zusammengekommen, um das zusammen zu schauen. Hat jetzt natürlich auch gut gepasst, wegen des direkten Bezugs zu den Feiertagen und meine Erwartungen wurden übertroffen. Also was ich befürchtet habe, dass es so ein bisschen werden sollte wie dieser Bachelor in Paradise-Streit zwischen Johannes Haller und Niklas Schröder, als er ihn beschimpfte mit Du bist der Judas dieser Gruppe. Aber was wir bekommen haben, war tatsächlich eine gut produzierte Show, die stellenweise ein bisschen unangenehm und auch lustig war, aber vor allem unterhaltsam.
Perfektes Fazit und ich glaube, RTL kann jetzt schon dieses, was du gerade gesagt hast, also das Wetten, dass der Neuzeit kommt auf jeden Fall jetzt schon in die Werbeanzeige quasi für die kommende Staffel oder für die kommende Show, die da haben. Also das kommt auf jeden Fall rein. Das ist eine schöne Ankündigung.
Und nicht zu vergessen, mein absoluter Lieblingsdialog, du bist nicht Christ. Nein, ich bin Murat.
Damit perfektes Schlusswort.
Grüße an Murat an dieser Stelle. Ich hoffe, du bist bei Teil 2 dabei.
Grüße an Murat und Grüße an alle, die das Kreuz getragen haben. Das waren meine Helden des Abends. Auf jeden Fall. Jetzt gehen wir weiter zu Couple Challenge. Couple Challenge haben wir in dieser Staffel schon zweimal besprochen, aber sind nach Folge 2 jetzt erstmal hängen geblieben und deswegen bin ich auch hängen geblieben, musste erstmal alles wieder so ein bisschen anbingen und wegbingen und dann hintereinander alles jetzt abspulen. Und ich muss sagen, ich bin relativ angetan von dieser Staffel. Ich würde fast sagen, das kann mit Staffel 1 mithalten. Staffel 2 ist ja so ein bisschen bei uns nicht so ganz gut weggekommen. Und jetzt bin ich aber durch dieses Finnland-Setting und auch durch den Cast, muss ich sagen, wieder recht gut drin in dieser Staffel. Und es sind ja auch einige Sachen passiert. Du hast die Staffel auch bisher verfolgt. Was würdest du sagen bisher? Wie ist dein Zwischenfazit nach jetzt 6 Folgen? Ich glaube, es gibt ja 8 am Ende.
Also ich finde es sehr gut. Ich glaube, es ist bisher tatsächlich meine liebste Staffel von Couple Challenge, vorsichtig gesprochen. Es ist alleine schon mal, dass das Setting halt einfach total nice ist, weil mir fällt jetzt kein anderes Trash-Format ein, das halt tatsächlich mal irgendwo in minus 30 Grad Kälte gedreht wurde, was natürlich auch für ganz andere Challenges sorgt, die dort gespielt werden, die ich so auch noch nicht gesehen habe. Challenges, bei denen ich halt wirklich manchmal denke, ich glaube, das ist gefährlich. Und der Cast ist halt auch gut zusammengestellt. Es gibt Krawall, es gibt Krach, aber es gibt auch durchaus mal lustige Momente, dank Personen wie Calvin und seinem Bruder zum Beispiel. Deswegen, ja, also im Moment bin ich sehr angetan. Ich freue mich auf die letzten 2 Folgen und könnte meinetwegen auch noch ein paar mehr Folgen sogar geben.
Man muss bei Calvin ja wirklich sagen, du hast es gerade schon angesprochen, es gibt wenige Reality-Stars, die wirklich die Erwartungen immer so stark erfüllen, wie es Calvin tut. Also Calvin liefert ab und das in einem Format, was jetzt erstmal nicht seine Heimat ist, denn ich habe immer gesagt, er ist eher in eben Kuppelformaten, also Dating-Formaten zu Gast und ist da heimisch, aber jetzt hier, nachdem er ja bei Promis unter Palmen eben, ja, wissen wir nicht, was er da gemacht hat, aber auf jeden Fall hier erstmal nicht als oberstes Ziel hatte, jetzt eine Frau zu finden, was er dann nebenbei irgendwie auch tut, aber als Hauptsache ist erstmal sein Job hier anders zu unterhalten. Er und sein Bruder, die sind einfach da drin, die scheißen sich nichts, die sind einfach konfrontativ unterwegs, ohne jetzt unanständig zu sein oder ohne jetzt irgendwie drüber zu sein. Also ist wirklich eine sehr professionelle Performance von Calvin hier, würde ich sagen.
Ja, also dem kann ich komplett zustimmen. Man sagt ja immer, es ist ja dieses Klischee, dass Kandidaten von Kuppelshows eigentlich nichts anderes können. Dass sie in jedes Format gehen und danach weiter flirten und mit wem anbändeln. Und das tut er zwar hier auch, aber er tut es nicht nur. Also man hat das ja schon oft gesehen bei Promi Big Brother, wenn da irgendwelche Flirtshow-Kandidaten reingekommen sind, deren einzige Story, die sie da erzählt haben, war, ich verlieb mich in einen Mitkandidaten und dann trennen wir uns aber sowieso wieder direkt nach der Show. Das ist aber bei ihm ja auch nicht das Hauptaugenmerk. Er ist da ja tatsächlich drin in den Challenges mit den anderen Kandidaten und diese kleine Love-Story in Anführungszeichen läuft halt nebenbei.
Und ich nehme es Calvin auch ab, dass er das gar nicht so richtig will oder dass das alles so ein bisschen auch vom Format erstens gewollt ist, aber dann auch durch den Druck der anderen gewollt ist, diese Sache zu Laura, ne? Also Laura von Are You The One und so. Irgendwie hat er das alles so ein bisschen locker genommen, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also weil es eben nicht dieses, weiß nicht, was man jetzt irgendwie so von Janine Pink oder sowas dann kennt oder irgendwie.
Nee, er findet die Laura halt wirklich gut, aber das war jetzt nicht seine Priorität, dahin zu gehen und zu sagen, meine Story, die ich hier wieder erzähle, ist, wie ich Laura kennenlerne, sondern ich bin hier mit meinem Bruder und wir wollen die Challenges machen.
Wir können mal zu dem Couple kommen, über das wir jetzt ja schon ein bisschen gesprochen haben, und zwar Victoria und Laura, die auch ganz gut abliefern, muss man sagen. Also sie haben einfach auch überall ihre Finger so ein bisschen drin, also sowohl in dieser Calvin-Thematik als auch in, ja, dem Ganzen, was sich abspielt mit Denise und Micha. Das ist auf jeden Fall so der Hauptdreh- und Angelpunkt der ganzen Staffel, würde ich sagen. Also Denise und Micha, muss man sagen, ist ein Couple, das man teilweise nicht so ganz abnimmt, denen, dass die ein Couple sind, ne? Also wie auch eben Laura und Victoria immer ganz richtigerweise analysieren, die haben jetzt nicht so richtig eine Nähe zueinander und sind auch ja, wie sie selbst sagen, erst seit kurzem zusammen und man hatte das Gefühl, dass eventuell dieses Couple vielleicht auch nur deswegen da ist, damit sie halt an dieser Staffel teilnehmen können und so weiter. Ja, was ist dein Gefühl? Also ich finde, Victoria und Laura haben eigentlich keinen Grund, so richtig zu lügen und haben mit dem meisten, was sie sagen, eigentlich immer recht, oder? Also eigentlich machen die es ja auch ganz gut.
Also ich finde die beiden sympathisch. ich finde, die waren in den Challenges auch immer gut. Deswegen waren diese Nominierungen, die halt gerade von Denise kamen, die ja immer betont hat, dass sie das nicht tut, weil sie sie nicht leiden kann oder sonst was oder keine Ahnung, waren auch eigentlich ein bisschen unfair, weil den Kandidaten sollte ja daran gelegen sein, dass sie viele Mitstreiter dabei haben, die Geld sichern fürs Finale. Und das tun die beiden ja auch. Ich finde, die beiden haben eigentlich eine ganz nüchterne Ansicht von allem und machen jetzt auch nicht unnötig Drama, sondern gehen da halt ran, belächeln das Ganze so ein bisschen und dann ist okay. Also klar, irgendwann gab es immer so einen Spruch wie, ja, die ist ja nur neidisch, weil ich besser aussehe, obwohl ich glaube, das kam sogar von Calvin und gar nicht von den beiden. Das finde ich dann immer so ein bisschen unnötig. Es muss ja nicht immer nur Neid sein. Aber ansonsten mag ich die beiden eigentlich ganz gerne. Also ich hätte die jetzt auch irgendwie lieber länger dabei als gewisse andere Personen. Weil Denise und Micha, damals bei Love Island, da war Denise ja dabei. Und da mochte ich die eigentlich tatsächlich ganz gerne. Und ich weiß, damit stand ich relativ alleine da. aber ich fand es ganz cool, dass sie so ein bisschen immer so ein anderer Typ war. Ein bisschen älter und ein bisschen lauter. Bin ihr danach dann auch bei Instagram gefolgt und wollte ihr zwischendurch halt schon immer wieder entfolgen, aber dann gab es immer wieder neues Drama, weswegen ich dann doch dran geblieben bin. Es gab ja diese Show auf Sat.1, glaube ich, mein Date, mein bester Freund und ich, wo Micha ja teilgenommen hat. Dort hat er angebändelt mit Maria Bell von Big Brother und irgendwann war sie auch mal Temptation Island Verführerin, glaube ich. Und dann haben sie direkt am Tag des Finales haben die beiden dann veröffentlicht, ja nee, mit Maria ist nichts mehr, wir sind jetzt ein Paar. Und da dachte ich schon, das, okay, also sein Hang zu älteren Frauen, ja, scheint er zu haben. Also nicht zu älteren Frauen, sondern Frauen, die älter sind als er, so. Und das ist, kam mir dann schon, dann haben mich die beiden aber irgendwie auch nie zusammen gesehen bei Instagram und dachte dann schon so, okay, es ist doch wieder vorbei. Und dann immer, wenn dann so ein paar Fragen kamen, hey Denise, was ist denn mit Micha schon wieder vorbei, kam er dann doch irgendwie nochmal in eine Story oder in Instagram-Posting. Und dann kam diese Ankündigung zu Couple Challenge und dann dachte ich mir auch schon so, da nicht vielleicht was Faules bei den beiden.
Bin auch gar kein großer Denise-Fan. Also ich finde Denise wirklich relativ zum Kotzen, muss ich sagen, weil was ja dann auch zum Thema wurde im Haus, ne? Also dieses Schleimen, ne? Also das hat man wirklich in mehreren Punkten jetzt gemerkt, dass sie wirklich in den richtigen Momenten dann aber sich nochmal richtig bei den anderen ins Zeug legt und so, ja, auch so mit Rücken streicheln und solche so ganz offensichtliche Sachen und das passt dann auch gar nicht zu ihrer ach so harten Art dann immer, sich dann auf sowas immer einzulassen und immer dieses resolute, ja, also wenn du jetzt das und das machst, dann sind wir ein getrenntes Paar und dann gehen wir jetzt raus. Aber dann sich trotzdem so ins Zeug zu legen, so mit allen Mitteln dann in diesem Haus zu bleiben, das finde ich auch immer sehr, sehr
zum Kotzen. Sie biedert sich auch immer ganz schön bei Calvin an, finde ich. Also da merkt man das schon sehr stark.
Der mag sie gar nicht, der hat gar nichts mit ihr zu tun. So. Der hat überhaupt keinen Bezug zu ihr so richtig und der kann sie auch nicht so gut leiden irgendwie. Aber die ganze Zeit spielt Denise so auf, ja, wir kennen uns ja aus Köln und wir haben uns schon zweimal bei der Party gesehen und deswegen sind wir jetzt hier irgendwie verbunden auf ewig.
Ja.
Naja, aber das ist Calvin, das sind auch Laura und Victoria und das sind vor allem auch Denise und Micha. Ich würde sagen, wir gehen mal zu Didi und Ariel, weil das der andere große Konflikt war jetzt innerhalb dieser Staffel und das war auch das Couple, wo wir uns am unsichersten waren in den ersten zwei Folgen, wie wir das Ganze jetzt einzuschätzen haben. Also mein erster Eindruck von Didi war ja immer eher negativ und eher so, hä, was macht der hier und warum hat der jetzt eine Freundin, die jetzt hier auch irgendwie dabei ist und warum geht der in ein Couple-Format so, das habe ich irgendwie nicht verstanden. Dann aber war es ja erstmal eine positive Überraschung, wie die einfach beide zusammen irgendwie agiert haben. Aber jetzt muss man dann wieder sagen, ist es dann wieder die, den ich kenne, so ein bisschen. Also das war jetzt nicht so schlimm damals bei Claudias House of Love, was der da gemacht hat. Aber es war irgendwie so, man hat das nicht in Verbindung bringen können mit einem ernsthaften Boyfriend in so einem Format, der irgendwie sich um irgendwas kümmert, außer sich selbst. Und hier sieht man, dass es anscheinend dann wirklich auch so ist, dass er wirklich nur auf sich selbst achtet und dass ihm alles scheißegal ist um sich herum und dass er wirklich auch antiquierte irgendwie Ansichten hat, die also fürchterlich sind.
Genauso ist es ja auch passiert. Also ich habe mich ja schon, ich habe schon ein bisschen gestutzt in Folge 2, als es diese Küchentischszene gab, wo Patrick es nicht fassen konnte, dass Ariel eine Transfrau ist. Und da fand ich ja schon, weil Didi das ja eigentlich so ein bisschen rausgeplärrt hat, als er irgendwie zu ihr sagte, du hattest ja auch mal Hoden oder so einen komischen Spruch gebracht hat. Aber da dachte ich mir noch, weil sie ja relativ cool reagiert hat, okay, das ist vielleicht deren Humor untereinander, da will ich mich jetzt auch nicht einmischen oder mich über irgendwas aufregen, was für die gar nicht schlimm ist, für die beiden. Aber das hat sich dann ja doch alles in eine sehr negative Richtung entwickelt und vor allem auch super schnell. Also das kam ja irgendwie aus dem Nichts auf einmal.
Ja, irgendwie kam es wirklich aus dem Nichts. Wir haben nicht mal den Anfangsstreit mitbekommen so richtig. Also es ging irgendwann los mit Didi und Ariel haben Streit wegen irgendeiner Kleinigkeit anscheinend. Mhm. Aber dann ging es dann super schnell drum, irgendwie, ja, ich lasse mir nicht von einer Frau auf der Nase herumtanzen, lieber sterbe ich. Dann sagt sie, ja, dann stirb doch, was ich auch ganz gut fand.
Ja, also ich fand, sie hat sowieso sehr cool reagiert in dem ganzen Streit. Also er war ja eher der, der super schnell in die Luft gegangen ist. Es war aber auch interessant geschnitten, sage ich mal, weil man die Bausteine, die zu diesem Streit geführt hat, ja so nacheinander erst gesehen hat. Erst hat man die beiden ja gerade noch auf der Couch gesehen, als sie sich dort vergnügt haben. Und dann war auf einmal Streit und dann kam ja dieser Rückblick, was den Streit ausgelöst hat, nämlich, dass Ariel angeboten hat, dass Victoria bei ihrem Bett schlafen kann, weil die keinen Bock mehr auf Party hatte. Und dann sitzt man da als Zuschauer und fragt sich, okay, und warum rastet er jetzt aus? Hä? Was ist da los?
Das hat sie ja dann auch an irgendeiner Stelle gesagt, dass er immer wieder dieses Argument bringt von auf der Nase rumtanzen. Das ist anscheinend so eine Formulierung, die er ständig irgendwie erwähnt. Irgendwie, das ist ihm irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ist es seine Lieblingsfloskel oder so. Und er lässt sich von niemandem auf der Nase herumtanzen und eben auch vor allem von Frauen nicht. Und vor allem von ihr anscheinend dann auch nicht. Und dann ist er dann eben völlig ausgeflippt. Also muss man wirklich sagen, der ist dann, hat sich da so Sachen verstrickt und ist immer weitergegangen und ich habe geschrieben hier, Didi redet wie im Wahn. Ich bin ein Löwe, ich gehe auf Jagd, ich finde die passende Beute. Ich liebe kurvige Frauen, sie weiß das. Hier sind kurvige Frauen, gut bestückt bin ich auch, gepflegt bin ich auch und ich rieche gut. Also das war alles hintereinander.
Könnte auch ein Text aus Die Passion sein, man weiß es nicht. Ja.
Also das war dann irgendwann gar nicht mehr nachvollziehbar und vor allem hatte das auch so vielen Leuten dann auch im Haus mit der Zeit so an den Kopf einfach geworfen und die haben alle nur so, der spinnt doch komplett, der Typ, was ist mit dem?
Keiner wusste also recht, wie man da jetzt drauf reagieren sollte irgendwie, weil das komplett wirr wirkte, wie er da auf einmal ausgetickt ist. Es war ganz merkwürdig und auch irgendwie nur schwierig nachvollziehbar. Und genau wie die Trennung, die dann auf einmal kam, auch aus dem Nichts irgendwie.
Ja, aber ich finde es halt gut, dass es eigentlich so aus dem Nichts kam, beziehungsweise, dass sie einfach so resolut war und sich halt nicht wieder irgendwie einlullen lassen und das Format jetzt auch nicht anscheinend darauf bestanden hat, dass die jetzt da drin bleiben müssen, sondern einfach gesagt hat, so, Ariel, wenn du sagst, hier ist Schluss, dann ist hier Schluss und so war es dann auch. Also ich nehme mal an, dass da irgendwie so ein Gespräch stattgefunden haben muss, weil es muss ja irgendwie regeltechnisch irgendwie klar sein und es war ja dann auch, wie Ariel das Ganze eingeleitet hat zu den anderen, ja, also wenn wir uns jetzt trennen, dann müssen wir gehen und wir trennen uns jetzt, deswegen ist hier Schluss. Also scheint es ja irgendwie auch vom Format so eine Ansage gegeben zu haben und das fand ich dann alles, selbst wenn es zu kurz war, halt aus dem Grund genau richtig, dass man eben die nicht noch eine Chance gegeben hat, um sich dann nochmal zu rechtfertigen oder zu entschuldigen, sondern einfach mal so ein Verhalten dann auch mal einfach abstraft so und hier hat er dann einfach Feierabend gehabt und dann natürlich Ariel leider auch, aber das gehört dann einfach dazu.
War eine konsequente Entscheidung und klar, es machen auch Freundschaftscouples dort mit, aber ich glaube, zwischen den beiden war die Stimmung auch nicht mehr sonderlich freundschaftlich zu diesem Punkt.
Die hätten ihm vielleicht direkt einen Anschlussvertrag für prominent getrennt dann geben können, aber ansonsten im Sinne des Formats ist es ja nicht, weil du sollst ja schon hier als Paar irgendwie zusammenarbeiten und gewinnen und das stärkste Couple gewinnt oder sowas ist ja dann hier irgendwie das, was dann hier wirklich im Zentrum stehen soll anscheinend. Und das ist doch hier dann auf jeden Fall nicht das stärkste Couple, wenn die sich aber während der Aufzeichnung trennen. Also.
Nee, das kann man wohl so sagen.
Naja, aber dann vielleicht noch ein paar Wörter zu, wen haben wir noch nicht? Ja, Tommy und Sandra natürlich, die ja nicht so ganz beliebt sind da drin in diesem Haus. Ne? Also die hatten von Anfang an mit dem Vorwurf zu kämpfen, dass sie sich so eher an sich halten und nicht so ganz engagieren. Und dann gab es diese schöne Lester-Aktion da in diesem Whirlpool, ne? In diesem Jacuzzi, wo dann alle so irgendwie, also die meisten da drin saßen und dann irgendwie schön so abgelästert haben über die beiden. Ja, die haben irgendwie dauernd Hunger, was irgendwie auch so geil war. Dieser Zusammenschnitt von Tommy hat Hunger. So, Tommy will die ganze Zeit Nudeln essen und Nudeln machen und Und man muss schon sagen, Tommy arbeitet jetzt nicht gerade an seinem Image da drin, auch was die Interviews angeht. Also der gibt ein Interview nach dem anderen, wo er so richtig schlecht gelaunt ist, einfach nur. Also richtig so eine Art hat, diese ganz, weiß ich nicht, so irgendwie so abschätzig wirkt immer. Und ja, ich kann auch verstehen, dass die anderen das nicht so geil finden, wenn er da ständig einfach, also klar, fragt er dann immer nach, darf ich noch was haben oder isst noch jemand was? Und dann nimmt er sich halt das, was die anderen dann nicht nehmen. Aber allein dieses Nachfragen immer, das wäre jetzt bei mir, glaube ich, auch nicht so beliebt, aber es war dann auch denkbar dumm, dieser Moment, wo die dann alle da zusammensaßen und dann wirklich so einen Lästerkreis gebildet haben.
Und ausgerechnet dann kam Sandra auch raus und keiner hat es bemerkt, die natürlich alles gehört hat, worüber sie da gerade geredet haben. Aber den beiden war auch, glaube ich, schon vorher bewusst, dass sie nicht so beliebt sind in der Gruppe.
Tommy und Sandra sind auf jeden Fall nicht beliebt und sind vor allem irgendwie anscheinend recht verfressen. Keine Ahnung.
was man über sie sagen. Und sie empfinden interessante Geschmackskombinationen wie, was haben sie da gegessen? Nudeln mit Ketchup und Röstzwiebeln. Klingt eigentlich ganz gut.
Klingt ganz gut, ja. Und sie hatten wenigstens auch nicht die Idee, irgendwie lauwarm Hackfleisch aufzutauen mit der Nacht. Also von daher, das ist auch alles nicht so weit ausgeartet. Es ging hier weiterhin nur um Nudeln weitestgehend. Ja, Tommy und Sandra auf jeden Fall haben es geschafft, da glaube ich auch vor allem zu den Bauern eine ganz gute Beziehung aufzubauen. Also zu, ich vergesse mal seinen Namen.
Patrick.
Genau, Patrick und Antonia.
Ja.
Ich weiß nicht, also er bildet sich hier ein, dass er erstmal der große Star ist einerseits und andererseits auch vor allem der große Taktiker da drin. Ne? Das ist ja eine andere Rolle, die er da übernehmen will. Und beides, würde ich sagen, hat ein paar Brüche, dieses Bild.
Das stimmt, ja. Und Antonia sitzt meistens nur daneben und er erzählt ihr seine neue Taktik, die er sich ausgedacht hat. Und sie sagt, hä, dann machen wir das und das. Und er sagt, nein. Und sie, oh. Und irgendwie hat man am Ende keine Ahnung, was jetzt eigentlich die Taktik sein sollte und ist genauso schlau wie Antonia.
Und er lässt sie halt auch immer total dumm aussehen, so in diesen ganzen O-Tönen und so. Er lässt sie einfach total auflaufen ständig, habe ich das Gefühl, oder? Also ich kann es mir nicht so ganz harmonisch vorstellen zwischen denen irgendwie.
Nee, auch jetzt in der aktuellen Folge, als Antonia sich da verletzt hatte.
Oh ja, die großen Notfall bist du auch noch
erklären. Der große Notfall. Sie hat nach dem Spiel, bei dem man durch eiskaltes Wasser unter einer Eisdecke tauchen musste, was ich persönlich super creepy fand, sind sie in die Sauna gegangen, um sich aufzuwärmen und ich glaube, sie hat die Hände zu nah am Feuer.
Ja, sie hatte einfach nichts mehr gespürt in den Händen und hat dann einfach mit diesen tauben Händen einfach ihre Hände übers Feuer gelegt. Und nachdem sie dann irgendwas wieder gespürt hat, hat sie gemerkt, oh, meine Hände sind ganz, 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 ganz heiß, weil ich irgendwie 1 Zentimeter über dem Feuer war die ganze Zeit. Hups.
Das war das Erste, was sie wieder spürte, Schmerz.
So geschrien wie am Spieß, aber dachte, sie stirbt jetzt. Das war noch eine Redakteurin, die da irgendwie im Bild war kurz und dann mit ihr so kurz irgendwie sich da erkundigt hat, aber so ganz ruhig gewirkt hat, während sie da die ganze Zeit am Spieß geschrien hat. Und dann kam der Sanitäter auch und bla 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 und letztendlich hat dann auch eben an der Szene sogar, also seine Freundin hat hier gerade große Schmerzen gehabt anscheinend, also wieso sollte sie lügen? Aber dann kam er wieder und sagt, ja so schlimm war es doch gar nicht, der Motor.
Gar nicht so wild. Ja, das war auch so, hatte wieder total runtergespielt. Es war auch ein bisschen gemein. Also, wahrscheinlich war es wirklich nicht so dramatisch, aber wenn sie Schmerzen hatte, dann kann er ja vielleicht auch mal was Nettes zu ihr sagen und nicht nur sagen, stellt sich aber auch ganz schön an.
Also alle Paare stellen sich an bei diesen Zwischenspielen immer und das war eigentlich der große Konflikt, den dann eben Denise und Micha ausgetragen haben, nämlich als Micha dann irgendwie die Frage beantwortet hat, wenn nicht mit deinem Couple, welche Frau würdest du hier besonders interessant finden oder so? Dann hat er halt Laura gesagt, wo man die ganze Zeit schon gemerkt hat, okay, der findet die eigentlich ganz gut. Aber er ist halt hier im Couple mit Denise anscheinend und Denise hat dann dementsprechend negativ drauf reagiert, was man natürlich auch verstehen kann, weil es war auch denkbar, also klar, das Spiel sollte man schon mitspielen, aber man kann es ein bisschen anders ausdrücken, als einfach nur straight zu sagen, ja, Laura würde ich nehmen.
Sandra hat es ja auch geschafft, als man sie gefragt hat, glaube ich, wen sie noch interessant fände oder mit wem sie
was anfangen würde. Ja, aber das war doch auch lame. Die hat auch gesagt, natürlich war es lame. Ich könnte mich nicht entscheiden oder ich würde hier keinen nehmen oder so irgendwie. So. Auf jeden Fall hat sie nicht die Frage beantwortet.
Ja, für mich gibt es nur Tommy. Ja. Sagen wir es so, wäre Micha schlau gewesen, hätte er vielleicht was anderes gesagt. Aber er hat sich auch immer mehr in die Scheiße reingeredet, muss man auch sagen. nachdem er gemerkt hat, dass Denise offensichtlich angepisst ist und sie schon so meinte, ja, meine Mutter und meine Freunde und meine Familie, bei denen hast du dich jetzt komplett so genervt, ausgeschossen.
Ey. Mit ihrer scheiß Mutter, ey. Die Mutter von Denise, ey. Das ist einfach die Person, die ich am wenigsten sehen will auf dieser ganzen Welt. So, was ist das für eine Frau, die anscheinend null Spaß versteht?
Also sie hat einen Instagram-Account, möchtest
Nein,
du
ich nicht. Nein,
folgen?
Ich nicht. Boah, ey, okay. Ich sperre den, ohne den nie mehr angeschaut zu haben. Die Mutter von Denise, ey. Gar keinen Bock auf die Frau.
Die findet ja offensichtlich alles furchtbar, was im Fernsehen passiert und alles ist anrüchig.
Ey, dann geh doch nicht in Verwahren, wenn du so eine Mutter hast, die auf alles irgendwie so reagiert, ey, was du da drin machst, Mann. Och, es wird dir auf die Eier gegangen mit ihrer scheiß Mutter, ey. Es gibt ja immer noch diese komische Aussage von Cosimo, der irgendwann mal in einer Insta-Story irgendwie gesagt hat, gut, dass am Ende du gewonnen hast, Denise, und nicht Kelvin. Irgendwie sowas gab es ja mal, wo noch nicht ganz klar ist, was er damit gemeint hat. Also es kann sein, dass er da irgendwie das Ende gespoilert hat.
Aber wenn die beiden gewinnen, wäre das so das der größte Abfuck, den man nach diesem Format haben könnte, wenn die beiden noch dafür belohnt werden, wie die sich da in diesem Haus verhalten. Aber
wir kennen ja die Finalspiele bei Couple Challenge. Da kannst du das normalerweise als Format nicht so gut steuern, wer da gewinnt. Ne? Also Valentina und Christine hätten ja auch fast gewonnen und so. Also
von daher. Also ich sage es so, ich würde es den beiden jetzt nicht unbedingt gönnen, weil man sagt ja immer, das stärkste Couple soll gewinnen und das sind die beiden nicht.
Nee, das stimmt. Also da würde ich dann doch auch die kleinen Brüder vorne sehen als Brüder-Couple. Jawohl, dann sind wir aber über Kelvin ja eh schon im Temptation Island Fieber und gehen noch ganz kurz auf den Start von Temptation Island Staffel 4 jetzt ein. Ich muss sagen, ich habe mich drauf gefreut, weil ich mittlerweile echt ein großer Temptation Island Fan bin. Also Staffel 1 mochte ich gar nicht damals. Staffel 2 habe ich, glaube ich, kaum gesehen. Staffel 3 fand ich aber mega geil und die VIP-Staffeln, die waren auch ganz cool. Also jetzt vor allem die letzte Staffel hat mir richtig gut gefallen mit Hendrik und so weiter. Und jetzt habe ich mich schon sehr gefreut, wie sie da wieder ausgegraben haben. Und wir wollen mal ganz kurz einschätzen, wer das jetzt eben ist. Also wer sind die neuen Couples, die hier ihre Liebe auf die Probe stellen wollen in den nächsten Wochen. Und ich würde sagen, die haben da wieder ganz gut gecastet. Also es geht los mit Ellie und Credo. Die beiden sind ja vor allem das Couple, das sich dadurch auszeichnet, dass sie mal ein Escort-Girl war und Credo ein katholischer Typ ist, der irgendwie von seiner Familie recht kontrolliert wurde und deswegen eigentlich recht ungut zusammenpassen, aber jetzt hier zusammen sind. Und natürlich will Ellie sozusagen ihm beweisen, dass sie trotz Escort-Vergangenheit ihm treu bleiben kann.
Der nervt mich ja auch schon seit Minute 1, seit die beiden da in der ersten Szene auf dem Boot eingefahren kamen und sie irgendwas sagte und er so, nein Schatz, wenn du das so sagst, klingt so voll dumm. da war ich schon raus. Da wusste ich schon, Credo und ich, wir werden diese Staffel keine Freunde mehr. Außerdem scheint er sich irgendwie für Gottes Geschenk an die Damenwelt zu halten, wirkt aber eigentlich wie so der Durchschnittsmalle-Tourist, der in der ersten Reihe steht, wenn Lorenz Büffel Johnny Depp anstimmt.
Moment, ich will nicht sagen, dass ich ein Partymensch bin, aber leider gefällt mir Alkohol und Partys ziemlich gerne, hat er gesagt.
Ja, ich wollte sagen, das Bild ist komplett, würde ich sagen. Es wäre ja auch alles nicht so schlimm, wenn er nicht sich so selbst für so unheimlich geil halten würde. Sind auf jeden Fall ein interessantes Couple. Also ich glaube, das wird schwierig und es wird nicht Ellies Schuld sein.
Ja, also klar, ist erstmal das, was auf der Hand liegt. Ich glaube sowieso, dass mal wieder es leider eine Staffel sein wird, bei dem es vor allem um die Treue-Testung der Männer gehen wird. Also bei den Frauen weiß ich nicht, ob da so viel überhaupt in Gefahr ist, dass da was passiert. Erstmal nicht auf den ersten Blick und auch was die Bilder jetzt, die wir im Trailer irgendwie gesehen haben, versprechen jetzt nicht so ganz viel zu erwarten ist. Aber Credo ist auf jeden Fall einer, der Bock hat auf Kamera und das ist auch erstmal gut, will ich jetzt erstmal sagen, obwohl er da natürlich ein rechter Labersack ist irgendwie, der jetzt nicht so viel auf dem Kasten hat gefühlt, aber er bringt erstmal ein bisschen was mit an Entertainment-Potenzial zumindest. Dann geht's weiter mit Jesse und Abdu. Abdu ist 22 angehender Tätowierer und musikalischer Künstler, hat er gesagt. Ja. Ich weiß immer noch nicht, was musikalischer Künstler genau ist. Ist es DJ oder was?
Ich bin mir auch nicht sicher. Vielleicht wollte er nicht sagen, dass er Musiker ist, dass er das, was er als Musik verkauft, nicht Musik nennen kann.
Ja, wahrscheinlich sind es einfach nur so komische Klangspiele oder so Klangteppiche oder irgendwie so Störgeräusche, die er produziert. Das ist aber, er macht keine Musik, sondern musikalische Kunst.
Vielleicht macht er so Musik mit Gläsern. Da ja, war ich mal versehentlich bei so einem zweistündigen Konzert. Das war ganz schrecklich.
Die beiden kennen sich auf jeden Fall seit der Schule und es gab keine Untreue, aber Unehrlichkeit in deren Vergangenheit. Und war das das Couple, wo es diese Fremdflirt-Sache gab mit der Pornodarstellerin? Ja, oder?
Ja, da hatte er auf Instagram, glaube ich, mit einer Dame geflirtet und da war er wohl besoffen, weil offensichtlich verträgt Abdu nicht so gut Alkohol und hat der Dame dann gesagt, ey, ja, komm vorbei und ja.
Moment, aber das war doch anders. Also das war doch so, ja, dass die doch geschrieben haben und dann hat aber irgendwann die Frau ihm Sprachnachrichten geschickt und ihm irgendwie
genau. Die
gesagt, dass sie gerne Pornodarstellerin wäre oder dass sie irgendwie so klingt wie eine Pornodarstellerin und da hat sie ihm Sprachnachrichten von ihrem Stöhnen geschickt oder sowas. Das war doch
stimmt,
die Geschichte.
Stimmt, das habe ich schon wieder verdrängt. Ich sag dir schon im Vorfeld, ich wollte einiges gerne wieder vergessen, was ich bei Temptation Island gesehen habe. Stimmt, genau. Und diese Nachrichten, das macht das Ganze natürlich noch viel besser, hat dann die Jessie gefunden und hat dann probiert, ihn dazu zu bewegen, dass er ihr das gesteht, was dort vorgefallen ist. Aber sie musste ihn dann erst damit konfrontieren, dass sie es wirklich weiß, bis er damit rausgerückt ist.
Ich würde sagen, nachdem wir jetzt zwei Folgen gesehen haben und den Abdu auch schon so ein bisschen kennengelernt haben, kann man sich sehr gut vorstellen, wie das irgendwie abging. Also irgendwie, der wirkt so ein bisschen, als würde man machen können mit ihm, was man will, so ein bisschen so willenlos und so. Aber irgendwie auch so naiv, halt sehr naiv auf eine Art und so. Der hat nicht so Plan, wie irgendwie so gewisse Bilder oder gewisse Sachen irgendwie so wirken bei anderen.
Nee, es ist auch so, er wirkt auch tatsächlich auch sehr unbeholfen. Immer wenn eine Frau ihm so nahe kommt, wenn er sich so seine Hände hochhebt und dann den Frauen in der Villa ständig sagt, du bist gefährlich, die könnte ganz gefährlich werden, du bist gefährlich, du bist richtig gefährlich. Und ich denke mir, nein, Dude, sie ist nicht gefährlich, du musst dich einfach nur mal zusammenreißen. Das kann ja nicht so schwer sein.
Das nächste Couple ist Michelle und Mark Robin, die mir erstmal sehr gut gefallen haben, weil beide aus einem Bereich kommen, den man jetzt eher seltener mittlerweile im Trash-TV sieht. Sie ist Bauzeichnerin, er ist Schweißer, was ich ganz cool finde tatsächlich. Einfach mal jemand, der nicht wirklich jetzt mit Social Media oder irgendwas damit am Hut hat, sondern einfach wirklich einen ehrlichen Beruf hat hier und der auch zugibt hier, ich bin ganz einfach gestrickter Mann, es gibt nur Vollgas, solche Sachen haben wir gleich mal zu Beginn gesagt, sind bisher noch relativ blass geblieben, aber auch hier scheint Mark Robin eher das Problem zu sein, weil es Gerüchte, hat er gesagt, gab um seine Treue. Keine Ahnung, was diese Gerüchte dann waren. Aber
ob die bestätigt waren, weiß keiner, auch seine Freunde nicht. Er selber weiß es auch nicht. Man hat es sich so erzählt in der Stadt.
Auf jeden Fall, das nächste Couple ist Gloria und Nicola oder Nico. Und das ist natürlich jetzt das optisch am meisten auffällt, denn Nico ist einfach wirklich von oben bis unten tätowiert. Also der ist wirklich mit Gesichtstattoos versehen und hat einen Arsch, der auch mittlerweile mehrfach in die Kamera gehalten wurde. Jeder Gelegenheit eigentlich.
Das macht er ständig. Ich weiß nicht, was er damit bezwecken will, ob er einfach so drauf ist, aber ich glaube, wir werden jede Folge mindestens 2 bis 3 Mal noch seinen Arsch sehen, inklusive dieses, ist das tatsächlich ein Blowjob-Tattoo, was
ich glaube
auf dem Arsch hat? Ja, und auch das werden wir noch öfter sehen.
Ich dachte erst,
das
ist eine Frau, die einen Fisch im Mund hat oder irgendwie so eine Meerjungfrau, die so einen Fisch gekaut oder sowas. Aber es ist wohl dann doch eine.
Kennt man sehr beliebt, hängt immer bei den Tätowierern am Schaufenster, Frauen mit Fischen im Mund. Ich meine, so beliebt wie solche Angler- und Fischekalender sind, würde mich das jetzt auch nicht mehr wundern.
Gloria und Nicola auf jeden Fall sind so ein bisschen die Weiterentwicklung von Fabio und Marlisa, würde ich sagen, weil es ist ja exakt die gleiche Geschichte. Also er kommt aus dem Ausland, spricht anscheinend wirklich am Anfang noch sehr schlechtes Deutsch, spricht jetzt hier auch natürlich total verständlich Deutsch und macht es auch gut, aber anscheinend eben alles durch das Zutun von Gloria, die ihm anscheinend wirklich Vokabeln beigebracht hat, die auch genau wie Marlisa damals bei Fabio sagt, dass sie ihm alle Rechnungen zahlt und so weiter und die Finanzen da zuständig ist und irgendwie sein Leben einfach komplett auf ihr aufbaut und er total abhängig ist von ihr. Kann man sich durchaus vorstellen, aber es ist auch so ein bisschen so eine herrische Art, die Gloria da schon so ein bisschen zeigt. Und das ist alles andere als sympathisch, finde ich jetzt in diesen ersten 2 Folgen bisher.
Es ging ja auch schon von Anfang an los mit der Art, wie sie ihn so angefahren hat, dass er jetzt die Hand auf ihr Knie legen soll. Und sie redet schon immer sehr von oben herab mit ihm. Sie hat ja auch, glaube ich, in einem Interview gesagt, ja, ich sehe mich eigentlich immer so ein bisschen über ihm. Sie wirkt schon so, als hätte sie definitiv die Hosen an als würde sie das aber halt auch wissen und gerne mal ausspielen. Das ist auf jeden Fall, ist sie jetzt nicht meine liebste Dame da in der Runde, muss man sagen. Oh, und ich weiß gar nicht, ob du das erwähnt hattest, dass die beiden verheiratet sind. Das ist, glaube ich, das erste verheiratete Paar bei Temptation Island, was nicht Temptation Island VIP ist.
Auf jeden Fall ein zusätzlicher Faktor, aber letztendlich macht es keinen großen Unterschied. Also die sind jetzt nicht so viel verbundener wie jetzt andere Couples, kann man das nicht sagen.
Aber sie konnte ihren Ring schön Kim Virginia unter die Nase reiben.
Ja, ja, das überhaupt, ja, das ist noch eine Sache, die wir vielleicht erwähnen müssen. Also es gab eine Änderung quasi, das hat in den anderen Staffeln immer mal schon zu so Flüsteraktionen geführt, bei den ersten Aufeinandertreffen, wenn die Verführerinnen dann quasi sich aufstellen da, sich positionieren und dann dürfen die Männer ja aussuchen, wen sie jetzt nehmen, von den Frauen als erste Bezugsperson oder was auch immer. Und dann hat es immer dazu geführt, dass dann irgendjemand so flüstert, ich wette, der nimmt die und so. Und dann hat er dann tatsächlich die genommen. Aber jetzt hat man das auch mal ausgespielt, dass die Männer quasi ihre Augen verdecken müssen und die Frauen dürfen da zuerst wählen, die Frau, von der sie erwarten, dass der Mann sie eben wählt. Und das hat dann bei Gloria zu einer wirklich sehr, sehr unsympathischen und auch sehr da Szene geführt, die einfach total übertrieben war, wie sie da einfach so total auf Konfro gleich mal gegangen ist und auch dieses Bild von, ja, die Verführerinnen sind alles Fotzen, wie sie da auch selber gesagt hat, ne?
Als sie schon reingekommen sind, die haben noch nicht mal was
Alter,
gesagt.
Solche Fotzen.
Ja, genau. Sie hat sie nur gesehen und das hat ihr schon gereicht. Ja. Das war schon der Moment, wo man sich dachte, okay, Gloria wird noch eine interessante Kandidatin, vielleicht nicht die Sympathieträgerin dieser Staffel.
Was ich halt interessant fand, ist, dass zum Beispiel Jessie, die halt komplett blond ist, dann für ihren Abdu dann jemanden gewählt hat, der halt brünett ist und gesagt hat, das ist genau sein Typ, wo ich mich gefragt habe, okay, warum ist er da mit einer Blonden dann zusammen, wenn anscheinend das dann sein Typ, also egal, aber das ist dann ja manchmal so komisch irgendwie, dass es dann irgendwie gar nicht sein Typ ist so, mit dem er dann zusammen ist.
Vor allem hat sie sich dann nachher einen Abdu-Klon ausgesucht als ihren Verführer.
Ja, ja, genau. Deswegen fand ich das ganz interessant, fand aber die Szene natürlich auch super unangenehm, die dabei herausgekommen sind, aber unangenehm ist ja nicht schlecht immer. Auf jeden Fall ging es dann eben los mit der richtigen Staffel und sozusagen dann hat alles so funktioniert wie gewohnt und es ging dann so ein bisschen los mit ersten Partys, aber die müssen wir jetzt nicht genau besprechen, sondern einfach nur sagen, dass Abdu und Kim Virginia, die wir schon kennen könnten von der Bachelor-Staffel mit Nico, wo sie ja schon dabei war.
Sah nur ganz anders aus damals, aber
sah relativ anders aus auf jeden Fall. Die ist hier wieder dabei und das ist so ein bisschen das Erste, was sich hier rauskristallisiert, dass er für sie relativ eine einfache Beute ist, weil er halt so wirklich ein bisschen naiv ist und die anderen Männer sogar schon haben das so ein bisschen ins Auge gefasst, dass das ein Problem sein könnte jetzt in der ersten Nacht der Rosen, hätte ich fast gesagt, sondern in der im ersten Lagerfeuer dann zu Problemen führen könnte, durchaus.
Ja. Man muss ja auch bedenken, wie es dann nachher im Schnitt aussieht. Ich glaube zum Beispiel, meine Prognose für Nicola und Gloria ist nämlich, Gloria war ja immer sehr, wenn der was macht, dann zahle ich ihm das doppelt und dreifach zurück. Und ich glaube, dazu wird es gar nicht kommen. Ich glaube, er ist mehr so ein Typ wie, wie hieß der nochmal? Ich glaube, Till war das, der auch immer Bilder geliefert hat, die beim Lagerfeuer total krass aussahen, der aber eigentlich nichts gemacht hat. Eigentlich nur gefeiert hat und okay, und dann streckt der Nico halt ab und zu mal seinen nackten Hintern in die Kamera und feiert ein bisschen und flirtet ein bisschen, aber ich glaube, der wird im Endeffekt einfach nichts machen.
Ja, oder halt so wie bei Malisa und Fabio, dass dann halt die Bilder, die wirklich schlecht ankommen, dann immer diese Aktionen sind von ihr, also die dann wirklich diese Sache sagt mit, ich schreibe ihm die Rechnung und bla bla bla, was bei Fabio dazu mega Ausraster geführt hat.
Ja.
Also das kann halt eher aussehen, dass es dann eher diese emotionale Sache ist, die ihn dann so aufregt.
Ja, dass sie dann wahrscheinlich zeigen, wie sie über ihn redet und dass eher der Konflikt ist, als dass einer von den beiden tatsächlich fremd geht.
Wir bleiben auf jeden Fall dran an dieser Temptation Island Staffel und kommen, ich würde sagen, des Öfteren zurück und schauen mal, was ja hier so weiter passiert und werden das eben, wie gesagt, weiterverfolgen. So, jetzt springe ich, glaube ich, großzügig über die News drüber und gehe nur noch kurz auf The Masked Singer ein. Mhm. Du bist ja auch eine große Verfechterin oder eine große Verfolgerin von The Masked Singer. Mhm. Hast ja, wie gesagt, auch schon bei unseren Live-Specials ein bisschen mitgearbeitet, muss man fast schon sagen, weil du hast auch mitmoderiert und mit nach Clues gesucht und immer wirklich auch gute Tipps gehabt. Und auch du warst jetzt, glaube ich, weniger überrascht, dass die Galaxis tatsächlich Joada Zimmer war, die wir ja schon im ersten Ratespecial enttarnt haben quasi.
Ja, also man muss sagen, dafür, dass Joada Zimmer ja, glaube ich, tatsächlich nur einen großen Hit hatte vor einigen Jahren, hat sie wirklich eine Stimme mit sehr viel Wiedererkennungswert. Und ich glaube, da war gar kein Diskussionsbedarf, dass das Joanna Zimmer ist. Die Hinweise haben gut gepasst und von daher.
Dann gehen wir wie in den vergangenen Wochen schon eher jetzt noch auf die Kostüme ein, die noch so ein bisschen unklar sind. Also Zebra, Dornteufel und Disco-Kugel können wir, glaube ich, wieder mal hinten runterfallen lassen, sondern gehen direkt zu den drei Fragezeichen namens Seestern, Gorilla und Ork. Und ich glaube, bei Seestern bist du dir auch mittlerweile relativ sicher, dass es die Frau ist, die wir auch schon letzte Woche angesprochen hatten, und zwar die liebe Jasna Fritzi Bauer, oder?
Ja, genau. Also ich bin tatsächlich auch nur via Twitter darauf gestoßen worden. Ich hatte die gar nicht auf der Liste, habe dann halt überlegt und dachte mir, man hat ja beim allerersten Auftritt vom Seestern am Anfang die Stimme sehr isoliert gehört und dachte mir, das bringe ich jetzt eigentlich nicht in Verbindung mit Jasna Fritzi Bauer, die ja auch eine sehr prägnante Sprechstimme hat. Aber ich habe dann mal recherchiert und es gibt ja durchaus ein paar Gesangsauftritte von ihr zu finden. Und da gibt es eben auch einen Auftritt, wo sie mit Max Mutzke nur ein Wort von Wir sind Helden singt. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir, okay, jetzt bin ich mir wirklich sehr sicher. Das klang schon sehr eindeutig.
Aber das ist dann eben auch die Kunst von The Masked Singer, dass man dann eben auch mal andere Stimmlagen von den Leuten hört, die man eben so nicht gewohnt ist. Und das ist beim Ork ja auch die Schwierigkeit, wo man einfach die Sprachen einfach so als Barriere hat teilweise, wo man nicht so wirklich erkennen kann, wer jetzt dahinter steckt, weil Englisch und Deutsch, das kriegt man meistens noch hin durch irgendwelche Vergleichsauftritte, aber Spanisch, wie jetzt in dieser Folge zum Beispiel, oder auch Italienisch oder Türkisch, dann, das ist dann einfach deutlich schwieriger. Und deswegen sind wir da immer noch so ein bisschen aufgeschmissen, auch wenn sich einiges jetzt Richtung Nora Tschirner bewegt, habe ich das Gefühl, oder?
Ja, also Nora Tschirner hat ja auch mal in der Band Prag gesungen. Da kann man ja durchaus ein paar Referenzen finden. Und wenn man ein bisschen weiter sucht, findet man auch mal Momente, wo sie auf Englisch gesungen hat. Ich finde, mit den Indizien beim Ork kann ich erstmal sehr wenig anfangen. Aber stimmlich könnte es ganz gut hinhauen. Nora Tschirner ist jetzt auch 1,75 groß. Der Ork ist ja auch relativ groß. Das könnte auch ganz gut hinpassen.
Ich stimme zu, dass vor allem der Größenaspekt dann doch nicht so ein großer Faktor ist, weil ich dachte irgendwie, dass Nora Tschirner kleiner ist, aber sie ist tatsächlich 1,75 und damit exakt so groß wie Martina Hill. Und jetzt komme ich nochmal, beziehungsweise es kommt unser lieber Leonardo, Superfan von Martina Hill nochmal, der nochmal richtig nachgelegt hat in Sachen Ork und Martina Hill. Und ich lese jetzt mal hier vor. Also die Indizien, die übereinstimmen von Ork und Martina Hill. Also Radio haben wir irgendwann mal gesehen. Sie begann ihre Karriere bei Radio 1 und 106 Enten. Sie spielt Buggy Ente im Kinofilm Resturlaub. Schluckauf kommt vor. Der kommt häufig auch in ihren Sketchen vor. Dann Sprachschatz scheint unendlich. Martina Hill parodiert diverse Promis, verstellt ihre Stimme und wollte Logopädie studieren. Sie war 2014 in China und wirkte an einer Kampagne des Goethe-Instituts mit, in der es um das Erlernen der deutschen Sprache ging. Krebs, ihr Sternzeichen ist Krebs. Es kann nur einen Ork geben. Gab es anscheinend irgendwann mal den Satz. Und das könnte eine Anspielung auf GNTM sein, wo sie ja Heidi Klum parodiert hat. Ne? Also es kann nur einen Dings geben. 420,2 war irgendwann mal zu lesen. Und umgedreht ist das 2024. Da kommt ihr erster Kinofilm, Die Tollpatsch. Urkunde und Medaille sehen wir. Sie hat 30 Auszeichnungen für ihre diversen Fernsehauftritte und Sendungen erhalten. Darunter mehrfach Deutscher Fernsehpreis, Bambi, Romy, Comedypreis und so weiter. Sesam sehen wir. Sie war bei einer Staffel von der Sesamstraße zu Gast. Und die sieben Girlanden könnten stehen für das Jahr 2007. Da startete sie mit ihrem Erfolgsformat Switch Reloaded. Und einen Rekord hat sie mit den Knallerfrauen irgendwie auch noch aufgestellt. Das habe ich mir hier im Screenshot aber nicht mehr draufgepackt. Aber das auf jeden Fall würde alles passen zu wieder mal Martina Hill.
Ja, ich bin nicht überzeugt.
Du bist nicht, warum nicht? Stimmlich jetzt nicht überzeugt oder?
Nee, es sind halt, ja, die Hinweise sind, es sind halt sehr mehrdeutige Hinweise. Ich bin mir sicher, man könnte auch einen Bezug finden zu Nora Tschirner hat mal Schluck aufgehabt oder so. Ich muss auch darüber daran denken, als ich da bei Mars Dancer der festen Überzeugung war, das Glühwürmchen muss Natascha Ochsenknecht sein, weil man alle Indizien so lesen konnte. Aber oder natürlich war sie es. Ja, genau, aber natürlich war sie es nicht. Aber ich glaube, es ist noch nicht die Martina Hill Staffel. Ich glaube, die kommt erst noch.
Ja, mal schauen. Also ich bin jetzt nicht abgeneigt von Martina Hill, weil, wie gesagt, die Größe und sowas wird ja passen. Und ich finde Nora Tschirner jetzt auch ganz gut, auch wenn ich sagen muss, ich kann mir bei Nora Tschirner auch vorstellen, dass die Show jetzt allein für sie nichts wäre. So. Also ich bringe das dann eher noch mit Martina Hill in Verbindung, die Show an sich, als es mit Nora Tschirner. Aber wäre schon auf jeden Fall ein großer Name.
Also ich würde mich freuen, wenn sie es wäre. Aber ich finde es auch ganz cool, dass man sich beim Org einfach noch nicht so hundertprozentig einig ist. Und vielleicht ist es am Ende ja doch Caroline Kebekus, die es irgendwie geschafft hat, mit einem Stand-in in dem Kostüm gleichzeitig in der Jury zu sitzen und auf der Bühne zu stehen. Wer weiß, ich schließe es noch nicht zu 100% aus.
Beim Gorilla ist das Ganze, würde ich sagen, auch mittlerweile, es geht in eine klarere Richtung, würde ich sagen. Und zwar in die Richtung Island, würde ich sagen, nämlich zu Rorik Gislason. Und das ist bei mir einfach schwer einschätzbar, weil ich einfach letztens nicht verfolgt habe und dadurch einfach Rorik Gislason nicht so gut kenne. Aber du bist ja eher dann dem zugewandt. Was sagst du, ist es Rorik?
Ja, also mittlerweile bin ich...
Aber wieso kommt ihr dann nicht früher drauf? Das frage ich mich, weil ihr habt doch das alles verfolgt.
Ja, aber wir haben ja sogar noch, du erinnerst dich bestimmt an den ersten Livestream, den wir hatten. Ja. Und da habe ich noch, habe ich nämlich noch gesagt, weil ich nebenbei durch Twitter gescrollt habe und meinte, ja, hier schreiben einige Rorik Gislason, aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, der hat doch gerade erst Let's Dance gewonnen, der wird doch nicht, wenn er einmal auf den Tisch springt, danach so außer Atem sein. Da hatte ich den eigentlich schon ausgeschlossen, weil wenn wir uns an den ersten Auftritt von Gorilla erinnern, da ist er ja auf den Tisch gesprungen und war danach hat er super krass geschnauft und war irgendwie fertig. Allerdings muss man natürlich auch sagen, man hat natürlich Faktoren wie das Kostüm. Dann hatte Rorik Gislason ja die Woche vorher noch Corona. Und der Gorilla hat, glaube ich, gerade bei den ersten zwei Auftritten seine Stimme auch noch sehr verstellt. Also ich habe ihn da auch nicht rausgehört. Ich wusste ja auch, dass Rorik Gislason auch Musik macht. Und habe mir auch mal, was man so von ihm findet, angehört und dachte noch, als ich die ersten beiden Auftritte gehört habe und das verglichen habe, dachte ich mir nur so, nee, irgendwie kann das nicht angehen. Aber mittlerweile höre ich ihn immer mehr raus und jetzt gerade auch bei dem letzten Auftritt aus der vierten Show, bei den Tanzmoves, da dachte ich mir schon, okay, es sind nicht nur die Indizien, die halt sehr stark in Richtung Island deuten, es sind auch die Tanzmoves, die sehr stark in Richtung Rorik Gislason deuten.
Ja, wie gesagt, stimmlich kann ich es immer noch nicht so ganz einschätzen, weil ich ihn einfach jetzt außerhalb von der Recherche, die ich jetzt angestellt habe, noch nicht so richtig singen gehört habe und habe ihn wirklich auch gar nicht mit Gesang in Verbindung gebracht. Aber das Tanzen jetzt an sich, das ist schon, also da gibt es wenige, glaube ich, die so gut tanzen können und das dann auch noch in so einem Kostüm machen können. Das muss dann schon eher ein jüngerer Typ sein, der auch dann eben diese Atmung und sowas alles drauf hat, während er dieses Kostüm trägt.
Finde ich vollkommen okay. Freue mich für ihn, wenn er es vielleicht sogar ins Finale schafft und dann kann er seine zweite Karriere als Sänger gleich mal starten.
Unbedingt. Und wir werden diese Karriere natürlich extrem eng verfolgen und dann natürlich auch in der nächsten Folge hier wieder über The Masked Singer sprechen und dann hoffentlich alle wirklich demaskiert haben, für uns zumindest. Dann sind wir ja quasi direkt vor dem Finale und werden euch sagen, wer hinter den Masken steckt, endgültig dann hoffentlich. So, und weil du so eine große Masked Singer-Expertin bist und immer auch sehr schnell bist, die Stimme zu erkennen und auch immer einen sehr großen Schatz hast an Promis, die du irgendwie parat hast, habe ich mir gedacht, spielen wir doch gleich mal Spielsatz Sieg. Das geht schnell und ist jetzt genau das, was du hier quasi unter Beweis stellen kannst. Also du kannst gleich Stimmen hören und musst dann sofort mir sagen, am besten, welche prominente Frau oder welcher prominente Mann steckt denn jetzt dahinter? Ohne dass sie singen, das Spiel heißt Spielsatz Sieg, also das heißt, du hörst leider nur einen Satz dieser Person, der auch idealerweise inhaltlich nicht zu viel verrät. Du musst wirklich nur auf die Stimme hören und das soll dir dann idealerweise sagen, wer das ist. Ich würde aber sagen, Schwierigkeitsgrad ist schwieriger als bei Anni letztens, aber auch nicht so ganz schwer.
Oh nein. Wenn ich niemanden errate, dann schiebe ich es auf die Passion, die mich gebeutelt hat.
Wir hören mal rein in Person Nummer 1.
Zimmer sieht jetzt nach einem Tag schon aus, als wäre ich da schon immer gewesen und als würde ich da nie wieder wegkommen.
Man versucht natürlich automatisch auf was zu schließen, was mit diesem Satz inhaltlich in Verbindung stehen könnte. Aber ich habe keine Ahnung. Also es klingt irgendwie eher so, als wäre das bei RTL.12 irgendwen, den sie auf der Straße interviewt haben.
Aber es ist ein roter Teppich, das kann ich verraten, weil das einfach noch nicht zu viel verrät.
Oh Gott,
Es ist ein roter Teppich.
Was erzählt sie denn auf dem roten Teppich über ihr Zimmer?
Das ist nicht Joanna Zimmer übrigens, aber.
Ach so. Ach so. Die hätte ich wahrscheinlich erkannt. Ja, die Stimme kommt mir bekannt vor, aber ich kann sie gerade überhaupt nicht zuordnen. Deswegen muss ich leider passen.
Okay, das macht gar nichts. Ist auch, finde ich, die schwierigste von den dreien hier. Und es ist eine, die auch schon das ein oder andere Mal bei The Masked Singer in der Verlosung war und diskutiert wurde. Deswegen dachte ich, vielleicht hast du sie schon mal irgendwie recherchiert oder dir irgendwie angehört. Vielleicht sogar das Interview hier. Und zwar handelt es sich hierbei um Cosma Schiever-Hagen tatsächlich.
Ah, okay, ja, kommt hier. Aber muss ich auch sagen, jetzt auch im Nachgedanken, nee, hätte ich wahrscheinlich auch nicht rausgehört. Auch wenn du es mir jetzt sagst.
Also selbst jetzt würdest du es nicht glauben, dass sie es ist, obwohl ich
es nicht glaube. Nee, glaube ich immer noch nicht. Sorry. Vielleicht ist doch Martina Hill.
Ja, ich würde sagen. Also wenn da eine 7 drin vorkommt, dann wissen wir auf jeden Fall, dass es Martina Hill ist oder das Schluck auf irgendwie. Aber ja. Naja. Es war also kein Punkt für dich hier, der rausgesprungen ist, sondern noch bei 0 stehst du, aber das kannst du ändern mit Stimme und Person Nummer 2.
Ich habe es irgendwann mal so erwähnt am Rande, aber ein genialer Schachzug, dass man das als Überschrift erwähnt. Ich war selber total fasziniert.
Oh Gott, das liegt mir auf der Zunge. Oh nein.
Ich bin jetzt mal, weil es dein erster Auftritt ist und dein erstes Mal hier, diese, gebe ich dir jetzt mal einen Tipp. Und zwar, er ist Musiker, aber nicht in einem, sage ich mal, populären Musikgenre.
Okay.
Er spielt ein Instrument, das nicht oft vorkommt in der Popwelt.
Michael Hirt. Nein, der ist es auch nicht.
Es ist, soll ich das sagen?
Ja, sag's bitte.
Es ist David Garrett.
Ach so, oh Gott, den habe ich mal Kaffee gekocht. Oh nein, David, es tut mir leid. Ich weiß, wir waren Freunde, aber jetzt ist es vorbei. Aber stimmt, ehrlich gesagt, habe ich seine Stimme ein bisschen angenehmer im Ohr. Aber naja, vielleicht
das war
das nur mein.
Das war bei Willkommen Österreich. Und weiß nicht, vielleicht hat er da schon gesoffen. Ich glaube, das ist ja aber dieses Ding bei dieser Sendung, dass da irgendwie alle besoffen sind. Aber David Garrett klingt auch so. Vielleicht war das nicht der optimale Ausschnitt, aber es geht weiter mit Person und Stimme Nummer 3.
Aber so diese Art von diesem Oldschool-Feminismus, dieses, eine Frau muss quasi sehr dominant auftreten, um überhaupt sich gegen die Männerwelt zu behaupten, verstehe ich auch, weil es war eine andere Generation.
Oh, ja, die Stimme kenne ich auch und auch den Kontext kann ich ungefähr zusammenbringen. Ich bin gerade in meinem Kopf dabei, die betreffenden Personen durchzugehen.
Es ist eine Person, die ich immer wieder bei dem Masked Singer ins Spiel bringe und sie war noch nicht mal im Ansatz dabei.
noch nicht mal im Ansatz ist auch eine schöne Formulierung. Vielleicht war sie ein bisschen dabei.
Weil immer wieder zur Debatte steht, ob sie ihre TV-Karriere irgendwie beendet hat oder sowas. Das lese ich dann immer, wenn ich ihren Namen vorschlage. Sie ist bekannt für ihre hohe Stimme.
Ja, ich glaube, du musst auflösen. Ich bin heute nicht mehr imstande dazu, Stimmen zu erraten.
Es ist 1.12 Uhr zu diesem Zeitpunkt, an dem wir aufnehmen. Und von daher kann ich voll verstehen, dass du jetzt nicht mehr auf deiner Top-Leistung gerade da bist. Aber es ist
Es ist die Nervosität, die mir reinspielt. Aber ich muss auch zugeben, Cosma Schiever-Hagen und David Garrett hätte ich auch mittags um 12 nicht erkannt.
Ja, es ist ja auch schwierig. Aber ich dachte, dass die jetzt vielleicht sogar die einfachste ist. Und zwar Enisa Amani ist es tatsächlich. Enisa Amani.
Ach so, ja, klar, ja, nee, jetzt wo du es sagst, die war ja, ja doch, die habe ich auch öfter mal bei Let's Dance sprechen gehört, deswegen,
stimmt,
ich wusste aber nicht, dass die Berlinert mit ihrem Weste, das hatte ich jetzt tatsächlich nicht im Kopf, ich war jetzt irgendwie bei Berliner Schauspielerin im Kopf, deswegen, genau, Desiree Nick, die einzige Person, die ich dort kenne, ja. Nein, aber na gut, kläglich versagt, aber, ich kann damit leben, denn ich hatte heute einen sehr schönen Fernsehabend.
Wo kann man dir denn folgen, wenn man das möchte? Bei Twitter zum Beispiel, oder?
Genau, bei Twitter oder bei Instagram zum Beispiel unter Petit Crack.
Ihr könnt dem Podcast folgen, @fernsehenfa. Ein Hinweis noch, und zwar gibt's ab Montag auf Dienstag gibt's die neue Folge von Better Call Saul oder die neue Staffel beginnt. Und wir haben ewig überlegt, wie machen wir das? Wir haben uns letztendlich dafür entschieden, nicht einen folgenbegleitenden Podcast zu machen. Oder ich habe es entschieden, weil ich einfach keine Zeit habe, leider. Und wenn dieser Podcast so weitergeht, so wie gehabt, dann kann ich das leider nicht machen. Aber es wird so sein, dass wir zwei Special-Folgen machen, also zur Staffelhälfte und eine am Staffelende. Mal sehen, wie die aussehen, wer da zu Gast sein wird und so weiter. Aber es wird 2 Folgen geben. Es wird aber gleichzeitig nach jeder einzelnen Folge einen Blogartikel geben bei fernsehenfueralle.wordpress.com. Den Link werde ich natürlich auch verlinken in der Beschreibung. Da werde ich immer kleine Texte veröffentlichen zu den aktuellen Folgen, was ich schon mal in der vergangenen Staffel gemacht habe. Hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und ich werde die so schreiben, dass die nicht lange zu lesen sind und einfach lustig und hoffentlich einigermaßen ja, Theorien erschaffen und so und einigermaßen das Format begleiten, so wie es verdient hat. Deswegen werde ich Better Call Saul ein bisschen schriftlich verfolgen und gleichzeitig aber auch im Podcast immer mal wieder so abklappern, aber alles zu seiner Zeit. Das sei mal ganz kurz noch gesagt. So, jetzt aber sage ich erstmal danke an dich fürs Dabeisein.
Danke für die Einladung, es hat sehr viel Spaß gemacht und vielleicht klappt das ja mal wieder.
Sehr gerne, immer wieder gerne, kannst jederzeit Bescheid sagen, wenn du irgendwas auf der Seele hast, dann bist du immer ein gern gesehener Gast hier. In der nächsten Woche kümmern wir uns dann auf jeden Fall um den Auftakt vom Kampf der Reality Stars, außerdem läuft ja LOL die 3. Staffel jetzt an am Freitag. Severance wollte ich auch ewig mal ansprechen, aber mal schauen, ob dafür alles so Zeit sein wird. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall schon mal abschalten. Wir gehen jetzt erstmal in die Mitternachtsmesse. Bis dann. Tschüss.